Wir wollen sprechen über den BVB. Da hat sich wieder so einiges angesammelt an Themen. Ich freue mich, dass Fanny von Auf für Ohren hier ist. Gleich geht's los mit der Sendung. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr habt's mitbekommen, wir haben eine neue Bankverbindung bekommen. Und deswegen müssen bitte alle diejenigen von euch, die uns per Dauerauftrag unterstützen, den ändern. Und zwar auch bitte möglichst schnell. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Es ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn sowas passiert, weil uns bei jedem Bankwechsel dann Leute verloren gehen. Aber wir hoffen, dass wir es dieses Mal ganz gut hinbekommen. Wir haben es ja auch schon angekündigt. Wenn ihr Infos dazu haben wollt oder Fragen dazu habt, alle Links in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber mit der Sendung.
Heute im Rasenfunk.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass Fanny mal wieder hier ist. Ein paar Jahre ist es her, dass du zuletzt im Rasenfunk warst. Guten Abend.
Guten Abend, Max. Freut mich wieder hier zu sein. Und ja, und beim letzten Mal war es, glaube ich, nach diesem unrühmlichen Derby, wo der BVB 4-0 geführt und dann nicht gewonnen hat. Ja, ich glaube schon.
Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Das, es scheint wie aus einer anderen Welt. Aber tatsächlich wollen wir heute auch so ein bisschen in einer anderen Welt starten. Denn vor fast genau 20 Jahren, also sogar fast auf den Tag genau, da ist der BVB gerade noch der Insolvenz entgangen. Weißt du noch, wo du damals warst und wie du das verfolgt hast?
Ehrlich gesagt, nein. Ich weiß selber nicht so genau, warum ich das nicht mehr so genau weiß. Normalerweise ist das ja so ein Tag, wo man das eigentlich immer genau wissen müsste und wo man sich drüber unterhält oder sowas. Aber irgendwie habe ich das zwar schon verfolgt und natürlich irgendwie dann auch mitgekriegt, als es dann irgendwann raus war. Aber wie genau ich da an die Information rangekommen bin und wie mein Tag daraus war, das kriege ich irgendwie seltsamerweise nicht mehr rekonstruiert. Verdrängung vermutlich oder sowas.
Vermutlich, aber kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, das du damals hattest, und war dir damals klar, warum der BVB eigentlich in diese Situation gekommen ist?
Ich glaube, so im richtig vollen Ausmaße nicht ganz direkt. Also das hat sich dann ja auch teilweise erst in den Jahren darauf erst so richtig ergeben, und was genau alles schiefgelaufen ist, bis da alles auf den Tisch gekommen ist, hat das ja doch auch eine Zeit lang gedauert. Ja, also, und ich glaube auch die Ausmaße darum, was man da eigentlich verhindert hat an diesem Tag vor fast 20 Jahren oder ein bisschen mehr als 20 Jahren, auch das ist einem erst im Nachhinein so ein bisschen bewusst geworden, dass man jetzt dann einfach vielleicht keinen Lieblingsverein gehabt hätte mehr und so. Das hat man zwar irgendwie so mit sich rumgetragen und hatte da die Angst vor, aber ich glaube, so richtig real hat man es noch gar nicht greifen können oder noch nicht richtig wahrnehmen können. So ging es mir zumindest. Ich habe das immer so vor mich hergeschoben und gesagt, ja, es wird schon nicht passieren und sowas. Aber ja, also, wie nah man dran war, hat man, glaube ich, erst auch ein bisschen später erkannt.
Ja, ja. Also ich habe am Tag selbst, das war ja vor einiger Zeit, habe ich noch bei Blue Sky Skeets gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich habe das damals mit dem Radio auf dem Schulhof verfolgt und war den ganzen Vormittag über nervös. Also es war wirklich eine dramatische Situation. Du wirst ja wahrscheinlich auch im Teenageralter gewesen sein dann damals.
Ja, ja, da dürfte ich 17 gewesen sein, so ja. Auch Schulzeit und sowas. Damals, als man auch noch nicht so wirklich Handys mit richtig gutem Internetempfang hatte
so,
oder so.
Ist das schon her.
Wenn man drauf drückte, dann auf einmal Angst haben musste, dass das Prepaid-Konto dann direkt wieder leer war und so. ja, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute würde man mit Allmeldungen zugeschmissen auf seinem Endgerät und ja.
Aber
wirklich eigentlich seltsam, dass ich es nicht mehr genau rekonstruiert kriege.
Naja, es ist ja auch so eine schwammige Zeit damals gewesen. Was würdest du denn aber jetzt im Rückblick sagen, was war denn der Grund dafür, dass der BVB, der ja aus einer absoluten Starkephase in den 90ern kam, in dieser Situation gelandet ist? Also keine Angst, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber so, was würdest du sagen, war der Hauptgrund dafür?
Ja, schlechter Umgang mit dem vorhandenen Geld, schlechte Erwartungsmanagement, schlechtes Geld ausgeben, so das, was viele Traditionsvereine auch nach dem BVB dann ja eigentlich gemacht haben, die dann entweder auch voll abgestürzt sind oder ein paar Ligen abgestürzt sind oder sowas, ne, und sich dann jetzt in niedrigeren Spielklassen wiederfinden. Der BVB ist auch ein bisschen zu nah an der Sonne geflogen mit dem Börsengang und dem Geld, was man dann halt da ja gerne drin gehabt hätte und gerne mehr haben wollte. Und dann wurden die teuren Spieler verpflichtet. 2002 hat man sich sehr über die Meisterschaft mit Amoroso und Koller und Everton und so gefreut natürlich. Ne? Da war ich wieder ein paar Jährchen jünger und so. Retrospektiv sehen das auch gar nicht mehr so viele BVB-Fans als so richtig geile Meisterschaft an, weil das ja nun mal eine war, die mit hohen Kosten dann verbunden war und die dann ihnen ein paar Jahre später fast auf die Füße gefallen wäre. Ne? Und ich glaube, das ist so das, was groß drüber stehen müsste. Ne? Dass einfach da auch von den handelnden Personen einfach viele Fehler gemacht wurden, zu viel Geld ausgegeben wurde, schlecht mit dem Vorhandenen gewirtschaftet wurde.
Ja. Das ist ja wirklich eigentlich irre, dass man 2002 noch Meister geworden ist und 2005 war dann die Fast-Insolvenz. Und was dazwischen sportlich passiert ist, war zweimal das Verpassen des internationalen Geschäfts. Einmal hat man die Champions League verpasst und einmal hat man dann den UEFA Cup, war es damals, glaube ich, noch verpasst. Jeweils denkbar knapp. Beim zweiten Mal war es, glaube ich, ein Elfmeter von Igor Camargo, glaube ich, der damals noch bei Brügge gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also irgendwie so ungefähr in diese Richtung ging es dann. Und damals waren aber die Personalkosten und auch sonstigen Kosten beim BVB so hoch, dass man dann in einer halben Saison ohne internationales Geschäft, ich glaube 30 Millionen D-Mark, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es D-Mark oder Euro waren, müsste ich nachgucken, an Schulden gemacht hat. Also so hoch waren damals die Ausgaben, dass man das nicht mehr auffangen konnte. Ist das so absurd, dieses Szenario, dass du sagen würdest, also mit der aktuellen Situation und einem möglichen Schreckensszenario hat das aber nichts mehr zu tun?
Ja, man will ja eigentlich hoffen, dass gerade der BVB daraus dann gelernt hat und dass es nicht nochmal darauf ankommt. Und die aktuelle Situation, da spielt dann ja so ein bisschen auch noch die Club-WM rein, die im Sommer noch stattfindet. Ja. Ne? Jetzt hat man wahrscheinlich keine Champions League im kommenden Jahr, ist ja auch noch nicht komplett ausgeschlossen. Vielleicht sogar gar keinen Europapokal, kann auch sein. Und da natürlich verpasste Kosten, aber die Club-WM bringt ihnen 50 bis 60 Millionen, war jetzt, glaube ich, das Letzte, wo es mal drum ging. Und das ist ja im Prinzip schon fast eine Champions League-Gruppenphase oder sowas, die du damit dann ja wieder reinholst. Und man fällt ein bisschen weicher, was das Ganze angeht. Das ist natürlich was, was der BVB sich jetzt nicht zu häufig erlauben sollte. Ne? Aber jetzt, was einen Sommer angeht, denke ich schon, dass man da sich jetzt nicht sofort die Schreckensszenarien wieder hervorholen müsste. Zumal Aki Watzke ja auch oft genug betont hat, dass man sich da keine Sorgen machen muss, was auch immer das am Ende des Tages wert sein wird.
Also das heißt, es löst jetzt keine irgendwie schlechten Erinnerungen aus bei dir als BVB-Fan, wenn du über ein Szenario ohne internationalen Fußball nachdenkst?
Nee, Vietnam-Flashbacks oder so dergleichen habe ich jetzt nicht. Nee, das nicht. Ich müsste jetzt auch überlegen, ob es das mal in meinem Umfeld gegeben hätte, dass das jemand mal gesagt hätte, aber ich glaube eigentlich nicht. Da sind alle noch relativ entspannt, was das angeht. Manche sagen sogar, es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass da mal die richtige Rechnung dann noch mal am Ende des Tages steht und man nicht sich noch wieder irgendwie so wie letztes Jahr über Umwege dann doch noch in die Champions League reinmogelt, sondern dass man halt auch mal die Quittung bekommt für das, was auf dem Platz in der Bundesliga da über 34 Spieltage los war. Mhm.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt quasi diesen Bogen weiterverfolgen, eben von der Fast-Insolvenz 2005, wer und was hat denn dann dafür gesorgt, dass der BVB dann ja wiederum nur 5 Jahre später ganz, ganz anders dastand und ja auch jetzt in einer komplett anderen Situation ist? Also ich wollte zwar diesen Bogen spannen, ich wollte damit aber nicht sagen, also löscht die Heugabeln wieder, liebe BVB-Fans da draußen, ich wollte nicht sagen, dass die Situation vergleichbar ist.
Also was für den Aufschwung dann verantwortlich war, ist, glaube ich, erstmal an einer Person festzumachen, die dann ja in Dortmund auch immer wieder genannt werden muss. Und
wo Thomas Doll.
Genau, absolut. Und wo wir in jeder Auf-Ohren-Ausgabe schon versuchen, den Namen nicht zu erwähnen, aber Jürgen Klopp ist natürlich der Mann gewesen und die richtigste Personalentscheidung, der goldene Treffer, wie man es auch am Ende nennen will, der dann nun mal den massiven Aufschwung eingeleitet hat. Na, davor gab es eben solche Granaten wie Thomas Doll und Jürgen Röber und weiß ich nicht, wer noch da alles nach einer Seitenlinie rumgeturnt ist. Aber mit Jürgen Klopp kam dann halt eine Wende, ne? Und dann wirklich auch ein Aufschwung, eine Umstrukturierung, einen Plan, der sich gesetzt wurde. Ja, und dann eben, ne, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht alles wiederholen, was Jürgen Klopp dann da rausgeholt hat, indem er eine Mannschaft zusammengestellt hat, die eben auch zusammenpasst, zusammen mit den mit Geschäftsführern und sportlicher Leitung eben auch, natürlich nicht ganz alleine. Ja, aber das war, glaube ich, schon prägend, dass da Jürgen Klopp eben aktiv war und nicht irgendwer anders.
Also das ist die Trainerseite und das ist ja auch die allerbekannteste Personalie und die, vor der man sich eigentlich kaum retten kann in Dortmund. Aber jetzt hast du
auch
ja schon
eine, die dem BVB noch lange nachhängt, ja auch, ne, seit einigen Jahren.
Die ewige Suche nach dem zweiten Klopp. Es wird schwierig sein, da jemanden zu finden. Aber jetzt hast du ja auch schon angesprochen, es war ja nicht nur Jürgen Klopp. Und auch bei Jürgen Klopp war es ja so, es hat auch seine Weile gebraucht und es konnte vielleicht auch nur deshalb funktionieren, weil man aus einer Position der Schwäche herauskam. Also die ersten zwei Saisons ja, glaube ich, sogar ohne Europapokal, die wurden dann noch akzeptiert, weil man ja wusste, wo man herkommt und das war nämlich von weiter unten in der Tabelle. Das wäre jetzt ja gar nicht mehr so. Aber wer waren denn noch so entscheidende Personen im Verein, die es geschafft haben, dann doch ja in relativ kurzer Zeit dann so einen Umschwung einzuleiten?
Michael Zorc war Geschäftsführer, ne? Nicht Geschäftsführer, Sportdirektor, war, glaube ich, dann immer seine Position, ne? Und war dann eben mitverantwortlich. Und es gab ja dieses Dreiergespann, Skatrunden und so weiter mit Aki Watzke, Michael Zorc, Jürgen Klopp, die das dann halt zusammen irgendwie gewuppt haben, ne? Und ich glaube auch, was vieles einfach damals zusammengekommen ist, was einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Halt, ne? Du hast es gerade schon angesprochen, die Erwartungshaltung war beim BVB halt einfach eine andere und im ganzen BVB-Umfeld natürlich auch, ne? Kommend aus der Fast-Insolvenz, über schlechten Fußball in den Jahren darauf, aber froh, dass man immerhin noch da ist. Jürgen Klopp, der charismatische Mann, den man aus dem Fernsehen kannte, der dann aber auch eben die Emotionen transportiert und dann an der Seitenlinie steht, der das den Leuten dann auch klar machen kann, warum es da nicht so schnell so super gut läuft oder was es da für Baustellen gibt. Ja, und dann hatte man halt den verpassten Europacup. In der zweiten Saison war es, glaube ich, dann halt auch, wo du es am letzten Spieltag da verpasst hast, weil du in Gladbach, glaube ich, unentschieden gespielt hast und der HSV, glaube ich, da irgendwie noch relativ spät ein Tor gemacht hat. Auch wild, sich das heute vorzustellen. Ja. Ja, und dann kam, also die Bundesliga war noch offener dafür, für Veränderung, als sie das jetzt gerade so ist, für Vereine, die dann eben nochmal so aus dem Mittelfeld der Tabelle nach oben stürzen. Die waren halt noch ein bisschen enger zusammen, was das Ganze angeht. Und ein paar Transfers haben halt einfach richtig gut funktioniert und ja, dann sind eben viele Rädchen ineinander gegriffen, würde ich sagen, in dieser Zeit. Und dann irgendwann war es dann halt so ein Selbstläufer. Man hat weiter gute Entscheidungen getroffen, natürlich auch. Ja, und dann ist es schon irgendwie dieses Dreiergespann halt auch gewesen, was immer sehr prominent da drüber steht. Ne? Bei Jürgen Klopp fällt immer Željko Buvac ein bisschen runter, der, glaube ich, auch gerade in den ersten Jahren da, also der Co-Trainer damals war, von Jürgen Klopp, der da auch, glaube ich, einen größeren Anteil dran hatte, als man ihm vielleicht immer so zusprechen möchte. Ja, aber ich glaube, das wären so erstmal die wichtigsten Personen, die da tätig waren, auch über eine längere Zeit hinweg.
Jetzt war es ja schon vorher so, dass der BVB immer von starken Führungspersönlichkeiten bestimmt war, also die gesamten 90er hindurch. Und logischerweise sind aber halt Gerd Niebaum und Michael Mayer, das sind jetzt eher Namen, bei denen man eher zusammenzuckt, eben wegen dem, wohin es geführt hat, nämlich in die Fast-Insolvenz. Was hat denn Aki Watzke dann, den ich jetzt schon als mehr oder weniger direkten Nachfolger der beiden beschreiben würde, auch wenn er nicht exakt die Positionen inne hatte, wäre auch eine komische Personalunion gewesen. Was hat er denn anders gemacht, deiner Meinung nach?
Er hat zumindest geschafft, den BVB erstmal wieder aus dieser Position wieder auf feste Beine zu stellen, ne? Und den Verein halt zu retten, ja, im Prinzip. Es ist schon, auch wenn man heutzutage schnell ist mit Kritik an Aki Watzke und an seinem Auftreten und sowas, was man auch nie vergessen darf, was der BVB Aki Watzke eigentlich zu verdanken hat, ne? Dass man jetzt eben sich so eine Champions League erlauben kann, so eine verpasste Champions League erlauben kann, so eine Saison, ist eben auch mit Teil von Aki Watzke, ne? Der dann da recht, ich war nie so der große Mensch, was diese ganzen Finanzgeschichten angeht. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, was er da jetzt alles umgestellt hat. Aber ihm war ja, glaube ich, immer wichtig, dass man kein Geld ausgibt, was man nicht hat. Und das hat er relativ lange auch immer durchgezogen. Und dass er das eben geschafft hat, den BVB von mittlerweile dann ja auch langfristig von Schulden zu befreien und zu einem Verein zu machen, der wieder Geld generiert, das dann wieder in den sportlichen Teil einfließen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in den ersten Jahren gewesen.
Er war ja im Grunde das Gesicht für den Wandel. Also Teil der großen Krise war ja, dass man Bilanztricks angewendet hatte und deswegen lange gar nicht klar war, wie schlimm es um den BVB steht. Die wurden dann aufgedeckt. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung unter anderem hat da recherchiert. Und dann ging es eben ganz schnell. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt dann ja Hans-Joachim Watzke ans erstmal finanzgeschäftliche Ruder, stellt einen Sanierungsplan auf und sagt, okay, an den müssen wir uns jetzt aber richtig eng halten. Es gibt kein Für und Wider. Und er ist es ja letztlich auch, korrigiere mich bitte, wenn ich mich falsch erinnere, der die Großaktionäre und dann eben auch die Kleingläubiger davon überzeugt, diesem Sanierungskonzept zuzustimmen. Denn ansonsten wäre es eben die Insolvenz gewesen. Also er ist das Gesicht quasi der Rettung.
Ja, absolut. Im Prinzip schon, ne? Und ja, das ist halt was, wovon er auch heute noch zehrt, glaube ich. Ne? Ich glaube, wenn er das alles nicht hätte, wäre die Kritik an seiner Person auch, glaube ich, immer noch ein bisschen größer. Aber weil man ihm eben auch.
Ist ja auch nicht so schlecht, einen Verein zu retten, muss man sagen. Nein, absolut. Ist auch in Ordnung, dass man davon noch ein bisschen zehren darf.
Ja, auf jeden Fall. Nein, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Und deswegen ist man ihm in Dortmund halt auch so sehr dankbar. Und deswegen ist er, glaube ich, in Dortmund auch jetzt die Person, die er jetzt eben ist, mit der Stärke, mit der er da eben jetzt noch auftritt. Ne?
Und würdest du aber sagen, dass sich auch Watzke selbst verändert hat? Die Wahrnehmung von ihm ganz sicher? Weil irgendwann war er eben nicht nur der Sanierer, sondern irgendwann war er auch Vater des Erfolgs und irgendwann schien er aber auch so zum Kapitän geworden zu sein, der wirklich in allen Belangen die Richtung vorgibt und dann konnte man sich auch in diese Richtung mal stoßen, glaube ich, weil er ja auch sehr meinungsstark ist. Aber würdest du sagen, jenseits von der Wahrnehmung von ihm, die sich definitiv verändert hat, bei vielen, glaube ich, hat er sich auch verändert?
Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil du ja eben, als du gesagt hast, dass wie strikt er den Sanierungsplan vorgestellt hat und gesagt hat, so geht es und nicht anders und das müssen wir durchziehen, das würde dann ja wiederum dazu auch zu seinem jetzigen Auftreten wieder passen, ne? Meinungsstark und das müssen wir jetzt durchziehen und so weiter. Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich sehe, also gefühlt würde ich auch sagen, ja, der hat sich schon verändert. Aber du hast es ja auch getrennt in die Wahrnehmung von Aki Watzke und dem, wie er halt wirklich ist. Ne? Und das ist für mich schwer, als jemand, der Aki Watzke noch nie persönlich gegenübergesessen hat, zu sagen, ob er sich als Person geändert hat. Meine Wahrnehmung und der Blick auf ihn hat sich halt auch so, wie du es schon gesagt hast, halt ein bisschen mitgeändert. Und gefühlt würde ich schon sagen, dass er da schon ein bisschen mehr jetzt sich in den Vordergrund gespielt hat und ein bisschen mehr an sich gerissen hat, in Anführungszeichen. Aber ohne, dass ich das wirklich festmachen kann. Dafür gibt es dann, glaube ich, andere Leute, die da näher an Aki Watzke selbst dran sind. Müsste man Jürgen Klopp mal fragen.
Ja, wobei, Jürgen Klopp ist ja extrem subjektiv und parteiisch. Und man rutscht dann ja auch sehr schnell ins Küchenpsychologische und das bringt einen ja eigentlich gar nicht weiter. Aber interessant ist es natürlich schon, also was Aki Watzke ja immer war und auch heute noch ist, ist ein riesiger BVB-Fan, dem man es wirklich abnimmt, dass er mit dem Herzen mit dabei ist von irgendwelchen auf der Toilette gerauchten Zigaretten, weil es zu spannend wurde im Stadion und so weiter und so fort. Und die versteinerte Miene, die man zwar immer sieht, egal ob gerade das 1:5 oder das 5:0 fällt, zeigt aber auch, ist aber glaube ich auch eher so eine äußere Fassade vor einem inneren Vulkan. Das ist glaube ich gleich geblieben, aber natürlich hat sich seine Rolle verändert, denn er kam als derjenige, der anpacken musste, der klar sein musste, auch in den Ansagen, der auch viele unangenehme Wahrheiten vertreten musste und der dann aber gleichzeitig das als Motivation genommen hat, seinen Hang zum Verein und eben auch sein kaufmännisches Verständnis da anzupacken und dann eben vereinfacht gesagt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich glaube, es war aber ein bisschen komplizierter, weil du musst dann sowohl mit Sponsoren, die musst du bezirzen, als auch in sportlichen Dingen die richtigen Leute einstellen. Er hat da ja erstmal nicht die Entscheidung getroffen. Und dann kommt eben dieser sehr große Erfolg und plötzlich ist der BVB wieder auf der Stufe angekommen, auf der er eben schon Ende der 90er stand oder ab Mitte der 90er. Also auf Augenhöhe mit dem FC Bayern, zeitweise sogar vor dem FC Bayern. Und du hast eben diese Vision, dass du jetzt wieder dort bist, wo du dich selbst siehst und da nie wieder weggehst. Und dann verändert sich ja auch der Aufgabenbereich von Aki Watzke. Also auf einmal ist er auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Posten er genau hatte, aber er ist auch bei der European Club Association.
Ich habe manchmal das Gefühl, er weiß das selber auch nicht mehr so genau. Ja.
Genau.
Also DFL und EFL und was weiß ich nicht alles. Er ist wirklich mittlerweile einfach auch an vielen Projekten, sage ich jetzt mal, nenne ich sie jetzt mal, oder Verbänden oder sowas, ist ja beteiligt, ja. Und das ist definitiv mehr geworden im Laufe der Zeit, ja.
Und das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung. Und eigentlich kannst du an seiner Person auch die Entwicklung des BVB nachzeichnen. Du müsstest gar nicht immer auf Jürgen Klopp und die Meisterschaften kommen. Allein bei Aki Watzke, der quasi anfängt als quasi fast Insolvenzverwalter. Er ist es natürlich nicht in seiner Funktion, aber irgendwie dann doch. Bis eben zu, ich bin bei der European Club Association gern gesehenes Mitglied, auf meine Stimme wird gehört, ich verkehre mit den großen Entscheidern im Fußball und habe dann auch die Möglichkeit, den Fußball zu formen. Und dann kommen vielleicht aber dann manche Dinge zutage, die Aki Watzke vertritt, die zum einen vielleicht sich sogar ein bisschen mit dem brechen, was man manchmal unterstellt hat, derjenige, der den ehrlichen Fußball liebt und so weiter und so fort, und die zum anderen aber auch ehrlicherweise gar nicht immer primär mit dem BVB zu tun haben und logischerweise dann auch gegen die Meinung von BVB-Fans sein kann, weil in dem waren sich ja immer alle einig, also sowohl Aki Watzke als auch alle BVB-Fans wollen, dass der BVB die Weltherrschaft bekommt am besten und drunter geht es nicht, völlig zu Recht, das möchte jeder Fan, aber wenn es dann um so große Themen geht, nämlich wie stellen wir die DFL auf, wollen wir einen Investor reinholen, wie entwickeln wir den Fußball der Zukunft weiter, ja da ist es ja völlig klar, dass die Meinung von Aki Watzke nicht die von allen BVB-Fans sein kann, das wäre ein bisschen eine arg homogene Fangruppe. Und ich glaube, da erklärt sich es auch, dass es dann logischerweise Brüche gibt mit ihm, also so Spannungsfelder sich auch aufbauen. Und ich habe den Eindruck, bei Aki Watzke überlagern die sich dann auch so ein bisschen. Und dann kommt noch so eine sportliche Misere wie jetzt mit dazu. Und plötzlich stehen wir vor so einem Kuddelmuddel, auch in seiner Außenwahrnehmung.
Ja, ich glaube, also es hat sich jetzt vor allen Dingen bei den ganzen Protesten rund um den Investor, der in der Bundesliga einsteigen sollte, da hat es sich immer ziemlich gut gezeigt, weil da Aki Watzke natürlich in seiner Funktion natürlich sehr darauf bedacht war zu betonen, warum die Bundesliga jetzt unbedingt diesen Investor braucht, dass wir so viel Geld damit machen können und dass es eigentlich auch keinen anderen Weg daran vorbei gibt. Und dann gab es ja diese ganzen Proteste durch die ganzen Stadien hinweg, natürlich auch in Dortmund. Aber das war ja wirklich in allen Bundesliga-Stadien soweit und dann hat das ja wirklich sogar dazu mit dazu geführt, dass es dann am Ende keinen Investor gab und wenn man dann an diese Pressekonferenz denkt, wo Aki Watzke da fast schon beleidigt erklärt, dass wir dann jetzt aber auch nicht mehr von Solidarität und sowas anfangen müssen und so, ne, das sind glaube ich so, ja ich glaube das war so der Anfang von diesen größeren Reibungsfeldern, die es dann zwischen ihm und der Fanszene gab und die dann auch immer mal wieder mehr wurden, weil es dann halt verschiedene Themen waren und hey, lass es doch nochmal versuchen mit dem Investor und sollen wir da vielleicht doch nochmal drüber nachdenken und so, ne, und ja, das wurde dann halt auch zunehmend, wahrscheinlich auch aus Sicht von Aki Watzke mit verschiedenen Positionen, Rollen und verschiedenen Ideen und Themen, die er vorantragen wollte, ist es wahrscheinlich für ihn auch schwieriger geworden. Aber das, wie du schon richtig gesagt hast, führt dann einfach zu mehr Reibung, gerade mit einer Fanszene von Dortmund, die ja immer noch recht aktiv und recht laut ist, nicht nur wegen der Südtribüne, sondern auch, weil eben da der Kern der Fans halt eben auch sehr genau auch noch weiß, was sie wollen und was sie eben nicht wollen und dann das dann eben auch durch transparente Protestaktionen und so weiter halt auch immer wieder zeigen. Und ich glaube, so die Bundesliga-Investor-Gespräche waren so, glaube ich, zumindest der Anfangspunkt. Es gab bestimmt auch vorher schon was, wo es immer mal wieder Reibereien waren, aber da, seitdem hat man es, glaube ich, ein bisschen deutlicher auf dem Schirm, auch in Dortmund.
Ja, ich glaube auch bei Themen wie der Stadion und Allianz in NRW und so weiter und so fort und ja, müssen jetzt auch nicht mit Rheinmetall und so weiter kommen. Aber es ist echt interessant, man könnte allein dazu eine ellenlange Sendung machen, Parallelen und Unterschiede zu suchen zwischen Uli Hoeneß und Aki Watzke. Aber ich will jetzt auch nicht, dass alle abschalten, braucht es auch nicht. Aber ich wollte deswegen jetzt diesen Umweg quasi nehmen zum Sportlichen, weil ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen würde. Wir wissen, was Aki Watzke im Finanziellen mit dem BVB gemacht hat. Natürlich nicht alleine, also ist mir schon völlig klar, dass er da nicht Kraft seiner eigenen Hände Trikots beflockt und verkauft hat. Da gab es noch andere Menschen, aber er war eben hauptverantwortlich mit eben einem Team dafür. Und er hat aber ja auch eine sportliche Struktur aufgebaut, was ja erstmal gar nicht unbedingt so in seinen Aufgabenbereich war, aber das hat sich, glaube ich, so entwickelt. Und jetzt sind wir bei einer Situation angekommen, wo ich die These aufstellen würde, auch sportlich gesehen geht keine große Entscheidung mehr nicht über den Tisch von Aki Watzke, was ursprünglich vielleicht gar nicht mal so geplant gewesen wäre. Wie würdest du denn beschreiben, welche Hierarchien, welche Strukturen er da beim BVB in sportlicher Hinsicht geschaffen hat?
Ja, naja, das, was du gerade schon gesagt hast, würde ich auch teilen, dass halt große sportliche Entscheidungen nicht ohne Aki Watzke getroffen werden können. Spannend wäre dazu fragen oder zu hinterfragen, wie lange das schon so ist, ne? Weil auch bei, ne, wenn wir jetzt wieder bei der Klopp- und Zorc-Geschichte sind, bei den berühmten Skatrunden oder sowas, da ging es ja dann auch immer darum, dass es da immer Einigkeit gab. Da gab es dann anscheinend ja auch Einigkeit, das hat es dann leichter gemacht, aber wann es dann eben diese unterschiedlichen Reihen gab.
War das nicht
gab?
So, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, hat das nicht Jürgen Klopp sogar mal erzählt und Aki Watzke glaube ich doch auch, dass Watzke immer froh war, wenn Klopp ihm einfach gesagt hat, wie es ist, weil er ihm halt einfach so zu 100% vertraut hat, dass sie es dann alles so gemacht haben, wie Klopp es wollte?
Das, ja, es kann bestimmt sein, dass das irgendwann kam, aber so in den ersten Jahren oder so, wo, also ich weiß nicht, ob er sofort von Klopp direkt oder ob Klopp sofort das Vertrauen sich sofort erarbeitet hatte, würde ich zumindest mal hinter ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Jedenfalls gab es da ja schon immer dann eben, dass da Akis Meinung mit reingeholt wurde und dass darüber dann halt mehr gesprochen wurde. Und mittlerweile sind wir ja eigentlich so weit, dass ja, so alle, wenn ich mir jetzt angucke, wer da jetzt tätig ist, Aki Watzke, dann haben wir Sebastian Kehl, haben Lars Ricken, haben Matthias Sammer. Und im Prinzip ja diese große Elefantenrunde, von der seit Jahren geredet wird. Und man hat aber ja trotzdem das Gefühl, das wurde alles so von Aki Watzke mehr oder weniger selbst zusammengestellt. Alles irgendwie die alten Borussen und verbundene Leute und so. Und es ist halt schwierig, dass es da mal wirklich schwierig vorzustellen, dass es da dann halt mal zu größeren Reibereien kommt, an denen Aki Watzke am Ende des Tages nicht hervorgehen kann und sagen kann, ja, aber so wird's gemacht. Also als, in denen er nicht derjenige ist, der das letzte Wort hat. Und so wirkt es halt zumindest immer noch, ne? Sei jetzt egal, was da diskutiert wird und wer da jetzt weitermacht, ne? Es war ein halbes Jahr, was wenn Mislintat noch wieder mit dabei. Ja, aber es ist irgendwie so eine Zusammenstellung gefühlt von Aki Watzke zusammengebaut und ja, entweder so ein Häufchen Ja-Sager drumherum oder halt man braucht eben die Meinung von Aki Watzke, der aber eigentlich, wenn er eine andere Meinung hat, dann auch das letzte Wort hat.
Und ist das jetzt aber dann die Schuld von Aki Watzke? Weil ich verstehe total, was du sagst und das liest man ja auch sehr häufig, aber es läge ja in der Verantwortung der eigentlich Verantwortlichen, den Kurs vorzugeben. Und Aki Watzke ist sicherlich meinungsstark, aber gerade in sportlichen Dingen tut er jetzt nicht so, als hätte er das Spiel erfunden. Das ist übrigens ein Unterschied zu Uli Hoeneß. Der glaubt auch sportlich bis heute alles genau zu wissen. Großer Unterschied. Aber das ist bei Aki Watzke ja nicht so. Also eigentlich ist er ja fähig, Input aufzunehmen. Vielleicht ist deswegen so jemand wie Matthias Sammer in den Verein geholt worden, zurückgeholt worden. Man weiß es nicht so ganz genau, was dessen Rolle ist. Aber das ist ja anscheinend auch seine Rolle, die er generell spielt, egal bei welchem Verein er ist, dass man es nicht so genau weiß. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist jetzt natürlich total einfach zu sagen, Mensch, Aki Watzke, du hast ja tolle Dinge getan, aber du bist jetzt auch schuld daran, dass es hier eine Kultur des Ja-Sagens gibt und dass alles immer nach deiner Nase läuft. Vielleicht ist das auch so, aber man könnte ja auch mal versuchen, es von der anderen Sicht zu sehen und zu sagen, was sind denn das für Leute, die sich dann auch, obwohl sie die sportliche Kompetenz haben, nicht gegen Aki Watzke durchsetzen können, wenn dem denn so wäre?
Ja, so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Weil jetzt sind das so Leute wie Lars Ricken und Sebastian Kehl, die jetzt nicht mit 20 Jahren Berufserfahrung in den Job reinkommen und dann vielleicht auch jetzt nicht sofort und dann bei einem großen Verein wie dem BVB halt starten und dann vielleicht auch noch nicht so den geraden Rücken haben und da dann den Aufstand zu proben und zu sagen, und also und dann Aki Watzke zu sagen, dass es eigentlich anders laufen sollte oder das irgendwie vor Kameras oder vor der Presse oder sowas zu tun. Und so ähnlich war es ja jetzt zuletzt dann auch mit Trainern, die geholt wurden. Nuri Çahin, erster Job dann im großen Trainergeschäft beim BVB. Edin Terzic, ne, mit all der Borussen-Verbundenheit, die er dann auch hatte. Ja, und dann ist halt die Frage, sagen die Leute nichts, weil oder sollten die Leute es selber von sich aus sagen, oder haben sie auch noch gar nicht das Standing, was gegen Aki Watzke zu sagen, so in dem Sinne. Und dann, ne, ist dann Aki Watzke schuld, weil er es so zusammengebaut hat, oder die Leute, die es dann halt trotzdem nicht gemacht haben. Ist jetzt auch schon wieder lange her, Thomas Tuchel war jetzt mal einer, wo es mal dann Reibereien gab mit Aki Watzke, ne? Und der ist nach dem Pokalsieg dann auf einmal nicht mehr Trainer gewesen. Und das war rein sportlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger zu begründen. Ja, und dann hörte man dies und hörte man das und man weiß dann auch wieder nicht, welche Geschichten stimmen. Ja, und danach waren es dann halt häufig Trainer und Verantwortliche, die geholt wurden, die dann eher nicht mehr so reibungsintensiv waren, wie es Thomas Tuchel zum Beispiel vorher war.
Und ja, nicht nur mit Aki Watzke. Also wir erinnern uns an die Auseinandersetzung mit Sven Mislintat. Ja. Gleichzeitig kommt da aber natürlich dieses Extremereignis des Anschlags auf den Mannschaftsbus mit dazu. Also das ist ja so.
Wo es dann auch wieder verschiedene Seiten von der Geschichte gibt, ne? Also da erzählt dir Thomas Tuchel vermutlich eine andere Geschichte, als sie Aki Watzke tut und so weiter. Und dann hängt man so zwischen den Stühlen, beziehungsweise weiß halt nachher auch nicht mehr so recht, wem man da jetzt Glauben schenken kann und sollte.
Ja, und komplett untergeht, was das für eine schlimme Erfahrung für die Spieler waren. Also das kam ja dann beim Prozess später, wurde einem das nochmal vor Augen geführt, aber halt von Spielern, die zum Teil weggewechselt sind vom BVB, deswegen, weil sie Marc Bartra war, das ja, glaube ich, der sich damals dahingehend geäußert hat. Aber das ist ja nochmal so irre, dass das in diese Zeit auch reinfällt und eigentlich auch nicht ignoriert werden kann. Aber wenn du jetzt dann sagst, Lars Ricken, Sebastian Kehl, auch jetzt in jüngerer Vergangenheit Nuri Çahin, die waren jetzt noch nicht mit 20 Jahren Berufserfahrung in der Situation, auch mal ihren eigenen Weg durchzusetzen. Ist ja egal, ob gegen den Widerstand von Aki Watzke oder vielleicht auch der Widerstand von anderen. Generell sind ja Fußballvereine relativ träge Tanker, sage ich mal. Dann müsste man ja eigentlich jetzt mit Niko Kovac dann genau den richtigen haben, weil der hat doch eigentlich den Leumund.
Ja, aber Niko Kovac steht vielleicht nicht so unbedingt für Umbruch und taktische Innovation und sowas alles und Neuanfang. Und ist auch nicht so die Personalie, die mich jetzt komplett abgeholt hat, als man ihn dann verpflichtet hat für 1,5 Jahre. Auch dann noch direkt. Ne? Und mit Umbruch und Umbruch und Umbruch, ja, Erfahrung okay. Wenn man jetzt ihm gesagt hätte, halbes Jahr, ne, so wie man es ja angeblich dann auch wohl eigentlich gerne gehabt haben wollte, dann hätte ich noch ein gewisses Grundverständnis gehabt dafür. Aber so ist Niko Kovac eigentlich auch so die nächste Personalie, die mir Fragen aufwirft. Aber auch generell, weil wer mich bei Ohren schon ein paar Mal gehört hat, weiß auch, dass ich von diesen ganzen Trainerdiskussionen jetzt auch schon seit mehreren Saisons einfach auch nichts mehr halte beim BVB, weil es halt einfach immer nur das gleiche Thema ist, es sich nicht daran, also es ändert sich der Name, der an der Seitenlinie steht und der Mensch, der an der Seitenlinie steht, aber die Probleme bleiben halt die gleichen. Und solange man diese Probleme da nicht angeht, dann ist es auch egal, ob da jetzt Niko Kovac steht oder dann doch wieder irgendwer anders, der vielleicht auch ein bisschen mehr Visionen versprüht und sowas. Aber das wird sich dann auch daran nicht ändern. Dann wird ein Niko Kovac nichts ändern. Das Extrembeispiel, was ich dann immer bringe, was ich auch nicht ganz ernst meine, aber wenn du auch Pep Guardiola gerade an die Seitenlinie von Borussia Dortmund stehst, dann wird es wahrscheinlich auch nicht arg viel besser im Moment.
Ja, wobei Pep Guardiola seine Meinung dann durchsetzt. Also außer...
Das könnte er.
Außer will Neymar. Dann kriegt er Mario Götze. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber was sind denn dann deiner Meinung nach die eigentlichen Probleme des BVB?
Naja, man hat sich da halt, ne, also eins haben wir schon so ein bisschen angesprochen mit dieser Ja-Sager-Kultur, die man beim BVB halt hat, ne, und diesen, ja, vielen Personen, die da irgendwie aktiv sind, aber wo man nicht so genau weiß, wer da jetzt genau was macht und so, und Leistungskultur, der Gedanke oder das geistert ja die ganze Zeit schon über Dortmund drumherum, ne, viel Geld für Leute zu bezahlen, die dann nicht die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet. Niklas Süle zum Beispiel, der so viel Geld verdient, sich jetzt im Sommer wieder fit gemacht hat, aber jetzt auch keine ganz große Rolle mehr wieder spielt und so. Und da ist die Liste ja auch einfach sehr, sehr lang. Ne? Und es ändert halt nichts daran, wenn man sagt, wir achten jetzt darauf und holen uns jetzt nur noch Spieler, die jetzt hier für diesen Verein brennen und die Mentalität, auch wieder ein neues Triggerwort beim BVB, die dann mitbringen. Solange es dann halt aber auch nicht erkennbar umgesetzt wird. Ne? Und es ist eine ganz schwierige Gemengelage in Dortmund, weil da so viele Faktoren zusammenkommen und auch das Umfeld halt auch einfach nicht mehr geduldig ist. Ne? Anders als damals, wo wir eben drüber geredet haben, weil man jetzt eben von einer gewissen Erwartungshaltung kommt und aus einer gewissen erfolgreichen Zeit dann eben auch kommt und da gerne natürlich wieder hin möchte. Ja, aber ne, da sind einfach auch sportlich sind ganz viele Fehlentscheidungen getroffen worden, was die Neuverpflichtung angeht von Spielern. Ne? Wenn man an die Schürles, Götzes, in Metschers, vielleicht in jüngerer Vergangenheit, Adeyemis denkt, für die alle irgendwie 20 plus Millionen gezahlt wurden. Ja, und dann sind das halt, also es sind viele Baustellen und irgendwie traut man sich nicht so wirklich an die Ganzen dran zu gehen. Sebastian Kehl zum Beispiel hat jetzt im Winter einen neuen Vertrag bekommen. Wenn man sich mal ganz ehrlich ist, müsste man auch mal hinterfragen, wofür. Weil wenn ich mir den Kader jetzt angucke, wie er zusammengestellt ist, wie er zusammenpasst, dann ist das jetzt nicht unbedingt das, was für Sebastian Kehl spricht. Und ja, das sind so viele verschiedene Punkte. Und die aber irgendwie alle ineinander greifen und die das Ganze halt so von allen Seiten beeinflussen.
Deswegen erzählt man ja in jedem BVB-Schwerpunkt irgendwie immer dasselbe.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich heute mal einen anderen Weg einschlagen wollte, weil das kann man ja irgendwann selber nicht mehr hören. Man landet immer bei denselben Themen. Deswegen würde ich auch jetzt noch mal eine Frage stellen, die vielleicht aus einem anderen Winkel reinkommt. Glaubst du denn, es macht als Spieler Spaß, für Borussia Dortmund zu spielen? Also jetzt ganz ehrlich, nicht das, was man in der Pressemitteilung sagt, Bettwäsche und so.
Also, ja genau, aber also mir würde es wahrscheinlich schon Spaß machen, für einen Verein zu spielen, der mir so viel Geld bezahlt und ich so wenig Leistung dafür bringen muss. Dann vielleicht schon Spaß, wenn ich jetzt Spaß aber im Sinne definiere von, hey, ich habe hier eine coole Mannschaft um mich rum und wir greifen alle total wir ziehen alle am selben Faden und reißen jetzt zusammen was und haben einen ganz konkreten Plan und greifen jetzt hier die Bundesliga-Krone an oder so, dann wahrscheinlich nicht. Also kommt auf die Motivation an, die du brauchst, die extrinsische Geldmotivation, die ist ja beim BVB noch gegeben. Mhm. Aber so die konzeptuelle Motivation, sage ich jetzt mal, da würde ich jetzt schon ein Fragezeichen hintersetzen.
Aber meinst du, dass das Spieler wirklich brauchen oder ist Spaß für Spieler nicht Erfolg? Also war nicht die fast Meistersaison bis zum 34. Spieltag Spaß und dann ist es halt in kürzester Zeit extrem gekippt. Aber bis dahin war ja eigentlich alles geil, obwohl du und ich und auch viele andere, die alle Spiele damals gesehen haben, gesagt haben, puh, da sind aber alle Würfel immer auf die richtige Seite gefallen für den BVB, dass das möglich war. Aber das ist ja den Spielern völlig egal und ich hatte nicht den Eindruck, dass da kein Spaß vorhanden war. Nur wenn Jude Bellingham mal ausgerastet ist, weil jemand den Sprint nicht durchgezogen hat, dann war es mal kurz ein bisschen Feuer auf dem Platz. Also romantisieren wir das nicht so ein bisschen mit unseren, dass wir immer die großen Konzepte haben wollen und die taktisch innovativen Trainer?
Ja, also klar, ich würde dir auch zustimmen, dass das Erfolg immer dann auch dazu beiträgt, dass Sachen leichter ineinander greifen, dass es dann, ne, dann kommt natürlich auch sowas wie Spaß auf jeden Fall. Ja, ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen die Frage, wie man Spaß halt definieren möchte, ne? Wenn ich jetzt mit meinem Verein Erfolg habe und da gerne die Meisterschaft angreifen kann, so wie in deinem genannten Beispiel, dann macht das bestimmt auch wieder Spaß. Und dann gibt's in Dortmund natürlich auch so ein paar andere Faktoren, die es vielleicht für einen Profifußballer auch spaßhafter machen, ne? Wenn das Westfalenstadion zufrieden ist, ne? Oder wenn die Stimmung gut ist oder so, dann ist das sicherlich schon was auch einen Profisportler begeistern kann. Ja, und dann so wie in der genannten Saison mit der Fastmeisterschaft, dann wird das sicherlich auch in den letzten Wochen da ordentlich Spaß gemacht haben, da gegen den Ball zu treten. Ja, deswegen wäre da die Grundsatzfrage, wie man Spaß jetzt gerne definieren möchte, denke ich.
Gut, ist ja auch was Subjektives und wir brauchen da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil das ist logischerweise eine Sackgasse. Aber ich habe mich eben diese Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum das so oft war in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, eigentlich ist der Kader vom BVB okay. Es war eigentlich nie so, dass man gesagt hat, boah, was für ein geiler Mörderkader. Das haben wir mal ganz kurz gedacht, als Julian Brandt, Nico Schulz und Raime Benzibaini kamen. Aber da waren wir auch alle ein bisschen leichtgläubig, da haben wir uns von den Zahlen blenden lassen. Das muss man eigentlich im Nachhinein, war es völlig klar. Aber ich dachte damals auch, jetzt kommt der große Angriff auf den FC Bayern. War eigentlich klar, dass das nicht so sein würde. Aber ob das vielleicht auch daher kommt, dass du in einer Situation gekommen bist beim BVB, in der eigentlich fast jeder Spieler mit Ausnahme der besonderen Talente, Jude Bellingham, Erling Haaland zum Beispiel, jetzt in einer Situation bist, in der ein sehr guter Spieler oder ein guter Spieler zum BVB kommt und eher einen Rückschritt macht, zumindest von außen betrachtet. Würdest du das so unterstützen, dass das gerade so die Entwicklung ist?
Ja. Wobei man dann manchmal vielleicht hinterfragen muss, ob der sehr gute Spieler oder der gute Spieler, der zum BVB kommt, wirklich so ein guter Spieler war, so im Vorfeld, ne? Also Julian Brandt, Nico Schulz, Raime Benzibaini waren dann vielleicht auch nicht die sehr guten Spieler, die einen Rückschritt gemacht haben, ne? Also, weiß nicht, vielleicht am ehesten noch Julian Brandt dazu dann halt, ne? Weil der ja auch ein paar gute Spiele, also viele gute Spieler ja auch für den BVB gemacht hat. Raime Benzibaini kommt gerade so ein bisschen und über Nico Schulz schweigen wir besser. Ja, und dann, ne, bei manchen Spielern ist man halt so ein bisschen dabei, also dann fällt einem erst relativ spät auf, dass der vielleicht doch gar nicht so gut ist oder vielleicht doch nicht so gut in die Dortmunder Mannschaft passt. Mhm. Das ist jetzt dann auch wieder die Gretchenfrage so ein bisschen, was jetzt davon schwerwiegender ist, ne? Also Kaderzusammenstellung und der Spieler passt nicht richtig in deinen Kader rein. Es ist in dieser Saison vielleicht so ein Jan Couto, den du geholt hast, ohne dass eigentlich eine Position für ihn so wirklich da ist, mhm, und vorhanden ist, ne? Auch bestimmt ein guter Kicker, aber eigentlich kein Platz für in der Mannschaft und in der Formation, die du spielen willst halt. Ne? Und manche gute, sehr gute Spieler funktionieren halt trotzdem noch. Serou Guirassy zum Beispiel. Also das war ja dann in diesem Sommer war es ein No-Brainer-Transfer für die Ablösesumme, den zu holen. Da hätte schon sehr, also das hätte dann, glaube ich, wirklich alle überrascht, wenn der jetzt nicht funktioniert hätte, beziehungsweise jetzt 5 Tore jetzt zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie auf seinem Konto gehabt hätte. Ja, und dann müsste man jetzt nochmal genau auf die ganzen Transfers der letzten Jahre schauen. Aber ich glaube, da sind halt auch viele bei, die sich vielleicht erst nur gut angehört haben. Und dann aber vielleicht auch die Realität war, dass die Spieler gar nicht so gut waren, wie man es vorher so eingeschätzt hatte. Sowohl von sportlicher Seite, also von sportlicher Leitungsseite aus, als auch vielleicht sogar von Fanseite aus oder von denjenigen, die da drauf geguckt haben.
Was aber ja auch nicht so ungewöhnlich ist. Also du kannst die Transfers von allen Vereinen durchgehen. Es gibt da welche, die überperformen mal so ein bisschen. Mainz 05 ist aktuell so ein Thema, sehr gute Transfers gemacht. Zuletzt Eintracht Frankfurt definitiv auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die es immer wieder auch mit unterschiedlichen Sportdirektoren hinbekommen haben. Die sind eigentlich fast so ein bisschen die Ausnahme. Da müsste man mal die Scouting-Abteilung richtig auseinandernehmen und fragen, was macht ihr anders als andere? Aber ansonsten ist es eigentlich der Regelfall, dass du pro Transferfenster, ich sag mal, 3 Treffer hast du mit dabei, wenn du ein gutes Jahr hast. Und beim Rest bist du enttäuscht in unterschiedlichen Abstufungen. Nicht jeder, der nicht komplett zum Stammspieler wird, ist ja dann ein Fehleinkauf. Man muss ja einen Kader auch breit aufstellen.
Das, ich frage mich beim BVB immer so ein bisschen, ob es nicht vielleicht auch, also es gab ja irgendwann auch so einen Wechsel in der Transferpolitik des BVBs. Mhm. In den letzten Jahren hat man sich häufig dann einfach die Namen geholt, ganz häufig sogar noch aus der Bundesliga daraus, so Spieler, die man dann schon gekannt hat oder geglaubt hat zu kennen oder so. Und groß geworden ist der BVB ja eigentlich mit anderen Spielern, mit den Entdeckungen, mit den Scouting-Transfers in Anführungszeichen, ne, die man vorher nicht auf dem Zettel gehabt hat, die sich dann toll entwickelt haben. Ne? Also ganz früher Shinji Kagawa aus der japanischen Liga. Genau. Mhm. Ne, den zu holen und der ist dann eingeschlagen wie Bombe und sowas. Ne? Mario Götze hatte damals, als er zum BVB, ja, der war dann in der Jugendabteilung, glaube ich, vom BVB, wurde dann hochgezogen. Aber der wurde ja auch, glaube ich, in der Jugendabteilung dann auch von den Bayern noch geholt. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es gab ja noch ein paar andere Transfers, die da dann zusammengeholt wurden. Kevin Großkreuz war zwar Dortmund-Fan, wurde aber dann von Rot-Weiß Aalen noch geholt und solche Geschichten dann alles, ne? Und ja, jetzt hat man sich ja, also finde es einerseits verständlich, dass man ein bisschen mehr auf verdiente Spieler geht, auf erfahrene Bundesligaspieler, auf Spieler, wo man meint, sich besser einschätzen zu können. Aber irgendwie hat man auch den Mut so ein bisschen verlassen. Ne? Und deswegen ist man jetzt auch mittlerweile in so einer Kategorie angekommen, dass du auch wenig Spieler hast, die du jetzt noch exorbitant teuer verkaufen kannst. Ne? Jamie Gittens, auch das war ja, was der BVB lange gemacht hat. Die holen sich die Spieler, entwickeln sie weiter, verkaufen sie teuer. Ne, und davon hat der BVB ja auch lange gezehrt. Ne, und bei so Spielern wie Bellingham und Haaland, das waren jetzt nicht mehr so Scouting-Transfers. Die hatte man ja schon, hatten ja auch schon noch ein paar andere noch auf dem Schirm. Ne, und
die jetzt konntest du dann holen, weil du die anderen guten Beispiele hattest, an denen du zeigen konntest, bei uns machst du den nächsten Schritt und dann darfst du aber auch gehen.
Exakt. Und davon ist der BVB so ein bisschen weggegangen halt. Ne, jetzt hat man Jamie Gittens noch als ein bisschen Tafelsilber, den du vielleicht nochmal irgendwann gewinnbringend wieder abgeben kannst. Aber dann hört es auch so langsam auf. Julien Duranville vielleicht noch, wenn der nicht sich andauernd verletzen würde leider und deswegen viel Spielzeit verpassen würde. Ja, und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, mal wieder ein bisschen diese mutigere Schiene zu gehen, weil das machen ja auch die Vereine, die du gerade positiv hervorgehoben hast. Dann hast du natürlich auch mal welche dabei, die es nicht so erfolgreich, also die einzelnen Spieler, die es dann nicht so erfolgreich überbringen, wie das, was man sich erhofft hat. Aber wenn dann 2, 3 davon dann eben einschlagen, ist es am Ende wahrscheinlich auch nicht viel schlechter dabei, als der BVB es jetzt im Moment so in der Transferpolitik ist.
Mhm. Also ich muss einen Einschub noch machen. Mario Götze kam aus Hombruch, bevor du gekreuzigt wirst. Okay. Der kam, also das weiter weg vom Bayern kann man eigentlich kommen.
Das ist absolut. Vielen Dank. beim Aussprechen habe ich auch gemerkt, dass ich mir da jetzt absolut
es fühlte sich bin, irgendwie, irgendwie falsch Quatsch an. Ja. Genau, aber das haben wir ja hiermit korrigiert. Ist ja ein Stadtteil von Dortmund oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Ne? Genau, also quasi Dortmunder Kindl. Und so hat das dann geschafft. Aber da sind wir ja schon bei einem der Kernprobleme, das ja auch sehr schwierig aufzulösen ist für den BVB. Also, man hat diese erfolgreiche Phase mit Jürgen Klopp, wo eben beides zusammenkommt. Fantastischer Trainer und aber auch unheimliches Glück auf dem Transfermarkt, natürlich auch Diamantenauge und so weiter und so fort. Trotzdem hängt auch viel Glück mit dabei. Also, dass Marcel Schmelzer wirklich der Nachfolger von Dede wird und alle damit zufrieden sind, Wer hätte es gedacht? Marcel Schmelzer auch nicht. Aber so war es halt dann eben. Und Jan Kirchhoff spielt irgendwann den besten Sechser überhaupt im Spiel. War es nicht gegen Bayern oder war es Champions League?
Gegen Real.
Aber gegen Real, genau. Also wirklich. Genau, also da kam wirklich alles zusammen. So, und
Julian
jetzt?
Kirch meinst du auch und nicht Jan Kirchhoff, oder?
Ach Gott, ja, Entschuldigung. Ja, meine Güte, ey, das ist ja fürchterlich hier mit. Es ist zu spät offenbar heute Abend. Also, Und dann hat man eben diese Meisterschaften, dann spielt man Champions League. Ganz, ganz wichtig, der BVB ist dann wieder in der Champions League mit dabei, wo es dann nochmal eine Kostenexplosion gab bei den Einnahmen, Entschuldigung, keine Kostenexplosion, sondern bei der Einnahmesituation wesentlich mehr Preisgelder. Und man muss dazu sagen, wir kommen ja aus einer Phase heraus, in der es mehrere Finanzkrisen gibt, die auch den deutschen Fußball betreffen. Erst 2003 Kirchinsolvenz, dann 2008 die Finanzkrise. Und 2011 kommt dann die nächste Wirtschaftskrise. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, die es schwer machen für alle Vereine, die nicht der FC Bayern sind. Der FC Bayern hat es da ein bisschen leichter, weil als Primus inter pares hast es dann immer leichter. Da schmeißen die Sponsoren auch noch in der Krise Geld drauf. Alle anderen mussten ordentlich arbeiten und strugglen. Oh Gott, jetzt habe ich gesagt, Bayern würde nicht arbeiten. Ich mache mich heute wirklich bei niemandem beliebt, aber sie werden es aushalten. Und in dieser Phase nimmt jetzt der BVB mehr Geld ein. Und was dann passiert ist, man hat erstmal noch, wiederholt man diesen Erfolg und man hat diese irre Kombination aus Talent und Jugend und du hast eben einen Götze und du hast einen Lewandowski und es passiert aber das, was halt dann immer passiert im deutschen Fußball, nämlich der FC Bayern schnappt zu, holt sie sich unter den dubiosesten Umständen, kommt auch der Götze-Transfer raus, kurz nachdem Uli Hoeneß mit der Steuergeschichte auf einmal in den Medien war. Wir müssen es jetzt nicht mehr alles im Detail aufmachen, aber es gehört alles zu dieser BVB-Geschichte mit dazu. Aber am Ende landet ja Dortmund in einer Situation, in der man hohe Einnahmen hat, in der man aber auch schon relativ hohen Personalaufwand hat. Also hohe Gehälter hat der BVB permanent gezahlt. Und man hat jetzt immer wieder diese irren Talente, die man dann für viel Geld weiterverkauft. Aubameyang, Dembélé und so weiter und so fort. Könnte man noch viele, viele andere nennen. Und jetzt beginnt aber diese Spirale, dass du eine Abhängigkeit hast von diesen Verkäufen. Es war schon sehr früh so, die Merchandise-Verkäufe sind gestiegen bei Borussia Dortmund, die Champions-League-Einnahmen sind gestiegen, TV-Geld hat man dann auch ein sehr, sehr ordentliches Niveau erreicht, aber man konnte da auch lange nicht über 2013 hinwegkommen, weil das war im Grunde die erfolgreichste Saison mit eben Champions-League-Finale und in der Liga ja Zweiter. Und das heißt, du hast jetzt auch diese Verkäufe gebraucht. Und deswegen ist es nicht auch verständlich, dass der BVB bei dieser Transferpolitik gelandet ist, dass man immer wieder die Spieler holt, die man quasi schon zum Weiterverkaufen holt und eigentlich wissen es alle, die Öffentlichkeit, die Berater, der Spieler und der Verein wissen, dass Jude Bellingham, wenn er das wert ist, was man Birmingham überwiesen hat, dass er dann wieder weg ist und die Frage ist nur wann und das ist aber auch ein Problem logischerweise, ist es dann nicht logisch, dass man dann sagt, wir ergänzen den Kader außenrum mit Spielern, die aus der Bundesliga kommen, die von Vereinen kommen, die auch nichts gerissen haben und deswegen erstmal froh sind, dass sie irgendwie Champions League spielen können, weil die gehen einem ja nicht sofort wieder verloren.
Ja, jetzt muss ich mich selber auch noch einmal, ich hoffe das letzte Mal korrigieren, weil ich jetzt eben in der Korrektur von Kirchhoff zu Kirch, habe ich ihn Julian Kirch genannt, heißt natürlich Oliver Kirch. ich spare mir die Kommentare heute.
Aber echt.
Ja, und also klar ist es was der BVB schon irgendwie verständlicherweise tut. Wenn er sagt, ich kann jetzt auch nicht immer nur noch die Spieler holen und teuer weiterverkaufen, weil so kriege ich ja auch keine Konstanz in meinen Kader rein. Ich glaube, die Mischung würde es dann halt mal machen, ne? Weil irgendwie ist man dann so mehr oder weniger gefühlt zumindest weggegangen von den Scouting, ich nenne sie einfach nochmal Scouting-Transfers, von denen, wo man sich eben noch eine Wertentwicklung verspricht und denen, wo man halt vorher schon weiß, dass man da jetzt nicht viel dran verdienen wird an dem Weiterverkauf oder dem, was dann mit dem Spieler dann halt passiert. Und zum anderen ist halt auch so eine Frage mit den Gehältern, die der BVB dann dafür, selbst für diese Spieler bezahlt. Und da ist dann auch so ein gewisses Ungleichgewicht, was dann heute vielermals ein bisschen kritischer gesehen wird, ne? Weil ein Niklas Süle, der für den FC Bayern dann ja nicht mehr gut genug zu sein schien, dann ja von nach Dortmund geholt wurde, kannst ja auch erstmal sagen, ja, okay, verstehe ich ja erstmal, ne? Und der kann ja auch beim BVB ja dann auch vielleicht was leisten dafür. Aber ihn dann mit so viel Gehalt zuzuwerfen, ist dann vielleicht aber auch nicht so die klügste Idee, wenn sich dann herausstellt, dass man ihn dann doch nicht so sehr braucht, ne? Und da geht halt einfach auch viel Geld verloren. Und man hat halt nicht mehr so das Gefühl, dass das Geld einfach clever eingesetzt wird. Das hat man natürlich leicht bei den wo du nicht viel Geld bezahlst, um sie zu holen und sie dann wieder für viel Geld wieder weiterverkaufst, dann hast du natürlich schnell das Gefühl, dass sich dein Geld lohnt und du das klug investiert hast. Aber beim BVB hast du jetzt häufig das Gefühl, dass du dein Geld investierst, aber wenig dafür rauskriegst. Und ich glaube, das ist das Problem, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis da halt dann einfach nicht mehr so genau stimmt. Und das ist einfach ärgerlich.
Ja, also verstehe ich, aber zwei Gedanken dazu. Also das eine, viel zahlen und wenig dafür rauskriegen. Champions League Finale letzte Saison. Ich weiß, wie man da hingekommen ist und wie oft Aluminiumtreffer und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass es total ungeil ist, sich über einen zweiten Platz zu freuen oder über einen dritten Platz mit 12 Punkten Abstand zum FC Bayern. Aber da kann ja der BVB jetzt auch nur bedingt was dran ändern, dass man halt in dieser kaputten Liga gelandet ist. Also ist das nicht auch ein Teil des Problems, dass man das halt, man will das ja nicht, man darf das ja auch irgendwie nicht akzeptieren, weil wofür ist man Fußballfan? Dafür, um zu träumen und um sich den Erfolg zu wünschen. Aber die harte Business-Realität ist eben, dass eigentlich der BVB relativ oft ans Optimum seiner Möglichkeiten gekommen ist in den letzten Jahren und man trauert halt den paar Gelegenheiten hinterher, in denen möglich mehr möglich gewesen wäre und das war es auch. Aber da hatte man halt auch Pech oder meinetwegen können wir jetzt auch drüber sprechen, ob die Mentalität nicht gestimmt hat. Aber ich würde sagen, so groß wie der Zufall dann eine Rolle spielt im Fußball, war es dann vielleicht auch zumindest ein bisschen ein Zufall. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu habe. Also eben die Frage, ob man da nicht auch einfach, wenn man sagt, für den Preis kriegen wir zu wenig, eben einen verschobenen Maßstab inzwischen hat. Und der andere Aspekt ist ja noch, dass der BVB nicht im luftleeren Raum agiert. Also du kannst jetzt eben nicht mehr Transfers machen wie 2010, 2011, 2012, weil die spielen alle beim FC Chelsea. Alle, die du damals verzichten wolltest, spielen beim FC Chelsea. Und wenn du jetzt noch jemanden haben willst, der vielleicht mal ein großes Talent ist, dann musst du den eher mit 15, 16, 17 zum BVB holen. Und selbst da kann es sein, dass du schon sehr spät dran bist. Also sprich, der Markt hat sich ja auch radikal verändert und im Grunde haben ja auch relativ viele Vereine das BVB-Modell nachgemacht. Recht erfolgreich. Und bringt das nicht den BVB eigentlich in eine Situation, in der man sagen muss, also ich weiß, dass das jetzt so, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie Matthias Sammer, ich bin so voll auf Aki Watzke-Linie und jetzt seid man nicht alle zu unzufrieden und so weiter und so fort. Aber komplett falsch ist es ja nicht. Die Frage ist nur, welche Konsequenz man aus dieser Erkenntnis ziehen könnte.
Ja, es stimmt sicher schon. Also beide Gedanken, die du hast, sind sicherlich richtig und valide. Für die aktuelle Situation würde ich einschränken, dass das Platz 11 in der Bundesliga aber ja. Vielleicht dann doch nicht mehr das ist, was du dann rauskriegen willst. Ne? Mhm. Champions League Finale auf jeden Fall, ne? Und verpasste Meisterschaft. Es wäre wahrscheinlich auch nicht so eine also man würde es vielleicht auch gar nicht so kritisch sehen, wenn da mal ein Titel bei rumgekommen wäre in den letzten Jahren. Also wenn dann die Meisterschaft am letzten Spiel doch mal geklappt hätte oder wenn man jetzt in Wembley letztes Jahr nicht den Pfosten, sondern das Tor getroffen hätte, ne? Dann wäre es vielleicht auch nochmal ein anderer Schnack. Aber ansonsten, wie gesagt, sind beide Gedanken sicherlich richtig. Und was für Konsequenzen du daraus ziehst, ist die spannende Frage und auch die sich die Leute beim BVB halt stellen müssen. Und ich habe es eben ja schon mal gesagt, dass es auch wirklich wahnsinnig kompliziert ist und ich glaube auch nicht, ne, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt mit den Tauschen, die da gerade beim BVB am Ruder sitzen, weil ich jetzt auch nicht da morgen ins Office reingehen kann und denen sagen kann, so und so machen wir es jetzt. Und das wird jetzt auf jeden Fall so gemacht. Aber man wünscht sich halt zumindest eine klarere Linie als die, die man so in den letzten Jahren bekommt. Und einfach eine Vorgabe und auch mal, vielleicht auch mal das Aushalten von irgendwas, was dann halt nicht so läuft und nicht dann doch wieder der Trainerwechsel und hier nochmal was. Ne? Und das würden, glaube ich, auch viele Leute mitgehen, wenn man diese klare Linie aber erstmal sehen würde, dass das, was man sein möchte beim BVB, welche möchten wir jetzt diese Leute holen und dann doch noch irgendwie weiter, möchten wir ein Ausbildungsverein sein, möchten wir ein gestandener Bundesliga, also ein Spieler, ein Verein sein mit vielen gestandenen Spielern, und darüber angreifen möchten, welchen Fußball möchten wir eigentlich spielen. Das ist auch eine Frage, die der BVB seit 2-3 Jahren versucht zu beantworten. Und ich glaube, wenn man diese Fragen mal ein bisschen offener angehen würde und daraufhin ein bisschen das kommunizieren würde und daran ein bisschen orientieren würde, wie man so täglich handelt, dann wäre auch mal so ein bisschen Misserfolg okay. Mhm. Spekulation und das Publikum in Dortmund ist sicherlich auch schwierig, aber so könnte ich es mir zumindest vorstellen oder so würde ich es mir auch wünschen, weil sonst kommt man aus dieser, du hast es eben Spirale genannt, man kommt halt irgendwie nicht raus. Also wir sind jetzt seit wie viel, also man kommt drauf an, wann man jetzt den Anfang davon sieht, aber wir sind jetzt seit super vielen Jahren sind wir da drin und kommen nicht mehr raus. Mit all den Einschränkungen, ne, Champions League Finale, fast Meisterschaft und sowas alles. Aber die fühlen sich halt auch nicht so geil an, weil man halt dieses klare Ziel nicht so vor Augen hat. Glaube ich zumindest.
Ja, aber Ziel und Linie sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wann würdest du denn sagen, hatte der BVB zuletzt mal eine klare Linie?
Ich will es ungern beantworten, aber weil man dann wieder mit Jürgen Klopp kommen würde, vermutlich.
Aber da habt ihr doch auch Leonardo Bittencourt zum Beispiel verpflichtet, der doch keine so wirklich große Rolle gespielt hat. Da hat man dann in den Folgejahren hat man sehr viele hochgeholt. Ciro Immobile hat es nicht geschafft. Seine gute Zeit hatte er, als er dem BVB den Rücken gekehrt hat. Gonzalo Castro ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben als der Riesentransfer für den BVB, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er nur schlecht gespielt hat. Das ist natürlich Quatsch, aber das waren jetzt jeweils die Top-Zugänge dieser Jahre, auch wenn wir da jetzt aus den Klopp-Jahren auch schon rausgekommen sind. Mhm. Also sucht man wirklich eine Linie oder sucht man nicht vielleicht eher jemanden, hinter dem man sich vereinen kann, indem man das Vertrauen hat, der wird schon regeln und der muss vielleicht auch nicht unbedingt Jürgen heißen, würde aber helfen.
Ja, vielleicht auch das oder vielleicht auch irgendwie eine Kombination aus beiden oder sowas, ne? Und vieles ist halt mit, hab ich eben gesagt, Erfolg macht's halt leichter, ne? Und dann bräuchte man halt so eine Serie zum Start, die es ankurbelt, wobei man das auch unter Peter Boss zum Beispiel hatte.
Wollte ich gerade sagen. 6-1 gegen Gladbach.
Ja. Ja, es ist auch so ein bisschen die Suche nach einer eierlegenden Wollmilchsäule. So heißt es, ne? Ich das jetzt auch noch später verhaue jetzt auch noch, ne?
Wir hätten nicht danach so spät abends aufnehmen sollen, ja.
danach sucht man halt irgendwie beim BVB, nach dem Halsbringer, nach dem dies und das, ne? Und da auch wirklich auf die alles zutreffende Antwort zu kommen, ist halt einfach auch schwer, denke ich.
Das ist nämlich genau mein Punkt, weil ich nämlich glaube, und das stelle ich häufig fest, wenn ich diese Schwerpunkte hier aufzeichne, wo ja jeder Verein der Bundesliga in der Regel zweimal drankommt hier Jahr und dann gibt's noch den Royal. Also sprich, ich spreche dreimal intensiv über eine Stunde mit Leuten über ihren Verein. Und es gibt so viele Parallelen. Und ich könnte quasi in jeder Sendung sagen, haben wir neulich beim Augsburg-Schwerpunkt drüber gesprochen. Ach, das ist ja wie in Wolfsburg, hört's euch mal an. Ja, Gladbach war vor 2 Jahren genauso, hört euch mal die alte Folge an. Will natürlich niemand hören, weil der eigene Verein ist immer ganz einzigartig und so weiter und so fort. Weiß ich schon, ist wie eine Schneeflocke. Keiner gleicht dem anderen, aber irgendwie halt doch. Von weiter betrachtet sind sie doch alle weiß und kalt und schmelzen in der Sonne. Und das ist nämlich genau das, was ich glaube, was auch Teil der Wahrnehmungsproblematik beim BVB ist. Du bist ein hoch erfolgreiches Fußballunternehmen. Du hattest auch mal früher richtige Erfolge, das ist jetzt aber schon ewig lang her. Und jetzt aber musst du knallharte Ergebnisse liefern, um den Betrieb am Laufen zu erhalten. Also ja, Aki Watzke erzählte uns, ein Jahr ohne Champions League ist nicht schlimm. Schauen wir mal, wie die Spieler das sehen, die dann vielleicht nicht zum BVB wechseln oder die dann vielleicht jetzt wegwechseln vom BVB. Also wir alle wissen doch, das ist jetzt gerade eine dramatische Situation, ohne dass man den Teufel an die Wand malen muss, aber geil ist es nicht und der Erfolg, er muss kommen und zwar nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr hinhauen. Nächstes Jahr ist man schon wieder zum Siegen verdammt. Und hat man dann wirklich die Möglichkeit, eine Linie durchzuziehen, Rückschläge entgegenzunehmen, vielleicht auf Talente zu setzen und auf hungrige Spieler? Oder würden wir zwei dann nicht doch, wenn wir jetzt dann die Entscheidung treffen würden, sagen, ja, dann verpflichten wir doch den Bundesligaspieler, der schon 100 Spiele für Konkurrent ja, XY gemacht hat. Früher war es Gladbach, jetzt wäre es Stuttgart. Also wir holen uns halt wieder jemanden von Stuttgart. Dann kommen wir mindestens auf Platz 4. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch nachvollziehen. Und zeigt die Problematik, glaube ich, sehr gut auf. Ja, dass es halt viele Baustellen auf einmal sind, die da irgendwie geschlossen werden müssen. Ne? Und ja, vielleicht ist es wirklich die eine Person, die man bräuchte, die das alles irgendwie vernünftig kommuniziert. Weil das ist ja auch etwas, was beim BVB auch noch verbesserungswürdig ist. Die Kommunikation hinter all dem und wie es nach außen geht. Ne? Da, Aki Watzke hält sich mal mehr, mal weniger zurück zu sportlichen Themen des BVBs, meistens mehr. Und von Sebastian Kehl und Lars Ricken hört man dann aber auch nicht so fürchterlich viele substanzielle Sachen, außer so ein geknickter Lars Ricken, der einem dann so durch die Blume sagt, dass Nuri Sahin morgen wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein wird oder so. Mhm. Und dann muss es vielleicht auf der Kommunikationsebene ein bisschen reißen und da nochmal was rausholen, damit es dann doch irgendwie ja, leichter zu verstehen und nachzuvollziehen ist und vielleicht auch zu ertragen ist, wenn es dann eben nicht sofort vom ersten Spieltag an nach vorne geht. Und es kommt, was natürlich auch noch schwer dazu kommt, ist halt, dass ne, die Club-WM ist zwar ein Segen, was das Geld angeht, was wir eingangs aufgemacht haben, aber es macht's für die nächste Saison halt ja auch wieder nicht leichter, wenn du eigentlich vielleicht einen neuen Trainer, ein paar neue Spieler und sowas und die dann wieder auch in eine Spur bringen willst. Ne? Das bleibt eine Riesenherausforderung, die da im Sommer auf dem BVB zukommt. Und aber mit irgendwelchen neuen Ideen muss es ja weitergehen.
Ja, klar, muss es. Und gleichzeitig ist eben alles so ineinander verschränkt, dass man halt immer bei denselben Themen landet, wenn man über den BVB spricht. Also der Kader ist nicht gut genug, der Kader hat klare Schwachstellen. Die sportliche Ausrichtung ist nicht klar genug. Was will der BVB eigentlich spielen? Findet man jetzt irgendwann eine Lösung dafür, dass man gegen tiefgehende, stehende Gegner Tore erzielt? Ja oder nein? Und die Antwort ist leider nein. Und deswegen läuft es ja immer so ätzend. Und man hat aber trotzdem seine Highlights, weil gegen andere Teams funktioniert es ja dann. Das ist ja das Schizophrene. Schafft man es irgendwie unabhängiger zu werden von Leuten, die vielleicht vom modernen Fußball jetzt ein bisschen weg sind, wie Aki Watzke? Nein, schafft man nicht. Der wird nie loslassen. Also er wird es jetzt so tun, aber ich prophezeie das Hoeneß-Szenario.
Ach was.
So ganz gehen sie ja nie. Ja, ich weiß, das haute ich jetzt wirklich. Ich habe mich nicht so wirklich aus dem Fenster gelehnt. Ich habe es nicht mal auf Kipp gemacht, wenn man ehrlich ist, mit dieser Aussage. Also sprich, das sind ja die Themen, bei denen man immer wieder und wieder landet. Und das macht es ja auch so schwierig, da irgendwie noch Sinnvolles zu sagen, was nicht schon tausendmal gesagt wurde. Aber beim Thema, wir brauchen eine Person, also mindestens eine Person, aber das ist ja dann sehr wahrscheinlich der Trainer, weil der kommuniziert am meisten und ist das Gesicht des Teams, der gut kommuniziert und der auch glaubhaft, auch mit Niederlagen und so weiter umgehen kann. In der ganzen Reihe der Trainer, die man zuletzt hatte, würdest du sagen, da war nicht vielleicht jemand mit dabei, der das drauf hatte? Oder landen wir da jetzt wieder bei Jürgen Klopp? Aber war nicht zum Beispiel, ich persönlich habe große sportliche Probleme. Aber Edin Terzic, war das nicht jemand, der das eigentlich konnte?
Ja, würde ich schon sagen. Also als du die Frage gerade gestellt hast, wäre jetzt auch, ich war gerade dabei, die anderen Trainer nochmal so durchzugehen, aber mein erster Gedanke war auch Edin Terzic.
Also Favre war es nicht, Stöger ist nett, aber der war so unerfolgreich, das konnte man nicht ertragen.
Stimmt.
Thomas Tuchel war zu grumpy. Und dann sind wir ja schon bei Jürgen Klopp. Ja, naja, so ist es ja.
Nein, Edin Terzic, vor allen Dingen mit Edin Terzic Hintergrund halt noch dabei. Ne? Und ich war halt auch nicht so der größte Fan davon, dass Edin Terzic dann nicht weitermachen durfte, wollte, konnte. Auch das ist ja noch was, ne? Also, ob er jetzt wirklich nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte oder ne, das ist. Klingt immer schön, wenn der Trainer dann irgendwie sagt, ich höre von alleine auf und ich möchte das jetzt gerade erstmal nicht mehr machen. Das lässt den Verein natürlich besser dastehen, als wenn er sagt, wir schmeißen den Trainer raus, der gerade fast Meister geworden wäre und sowas alles und Champions League-Finale erreicht hat. ich war auch damals schon nicht so der große Fan von diesem Trainerwechsel. So wie von wenigen Trainerwechseln, die es in der Vergangenheit gab. Halt, ne? Und ja, aber auch bei Edin Terzic hatte man dann halt auch häufig das Gefühl, dass er auch schon manchmal dann mit inneren Widerständen gekämpft hat. Und auch bei ihm hatte
man... Wie meinst du das?
Ja, auch da gab es ja dann Berichte über Uneinigkeit innerhalb des Vereins und so und welchen Spieler man jetzt holen möchte und welchen nicht und dann, wer sich da dann jetzt durchsetzt und hier und da. Und ja, so ein bisschen konnte man dann halt mal hören, dass, ne, Edin Terzic, das, was du eben über Aki Watzke gesagt hast, dass er den BVB halt liebt und dass er einer der größten Fans des Vereins ist, für den er angestellt ist oder für den er arbeitet. Das kann man bei Edin, konnte man bei Edin Terzic dann ja auch sehr gut sagen. Ne? Das war ja offenkundig, dass er für diesen Verein halt auch gebrannt hat. Und gleichzeitig hast du über die Zeit aber auch gesehen, so ein bisschen schon fast an seinem äußeren Auftreten, dass ihm diese Arbeit halt auch einfach zugesetzt hat. Ne? Deswegen will ich es nicht ganz ausschließen, dass er auch selber gesagt hat, ich kann das nicht mehr. Auch weil er vielleicht gemerkt hat, er kommt da nicht gegen alles an, was da im Verein halt so vielleicht auch gegen ihn läuft. Ne? Und ja.
Ja, ich meine, es ist halt eine sehr, sehr große Baustelle und du musst eigentlich viele Dinge gleichzeitig fixen. Kommunikation, Kader, Spielphilosophie. Ich glaube auch sowas wie Trainings, Belastungssteuerung und so weiter, die vielen Verletzten, hängt das jetzt mit dem Kunstrasenplatz zusammen, ja oder nein, oder mit dem Hybridrasen auf dem Trainingsplatz und so weiter und so fort. Also es gibt quasi ganz, ganz viele Themen und es ist eigentlich zu viel für einen Trainer. Und ich finde, sportlich gab es meiner Meinung nach 100.000 Gründe, Edin Terzic zu entlassen. Gleichzeitig sehe ich aber, dass er für manche BVB-Fans das Römische Reich ist. Also, dass sie immer wieder zurückdenken. Und es gibt zum Beispiel Malte Dürr, der hasst alles, was ich mache, der hasst alles am Rasenfunk und deswegen tut mir manchmal ein bisschen weh, weil eigentlich ja, ist einfach schade, wenn alles, was man macht, überhaupt gar nicht ankommt. Aber der liebt Edin Terzic und allein deswegen müsste eigentlich alles in mir schreien, nein, ich finde das total dumm, aber ich verstehe es. Ich verstehe es total. Und ich weiß auch, obwohl ich, wie gesagt, 1000 sportliche Gründe sprachen aus meiner Sicht auch gegen Edin Terzic und das habe ich auch oft genug im Rasenfunk gesagt, aber der Fußball ist eben nicht nur Taktik und auch das Führen und Kommunizieren eines solchen Vereins ist eben mehr als nur zu sagen, wir haben den und den eingewechselt, weil wir diesen Plan hatten und jetzt haben wir 1-1 gespielt, wir sind glücklich, aber jetzt heißt es Mund abputzen und in der Champions League die Ergebnisse bestätigen. Du brauchst eben auch jemanden, der eine Verbindung herstellen kann zu den Fans und mein Eindruck ist schon, dass das beim BVB eigentlich das große Thema ist, dass das verloren gegangen ist. Mit vielen kleinen Entscheidungen. Thomas Tuchel, trotz Erfolg, weg. Lucien Favre, einer der nettesten Trainer, aber der hat auch das ganze Umfeld eingeschläfert, dann weg. Marco Rose, unter sehr komischen Umständen, vielleicht auch unter Beteiligung von Edin Terzic, weg. Ist jetzt erstmal egal. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Terzic ist der Heilige, aber ist es nicht auch ein großes Problem beim BVB, dass es eine Entfremdung gibt zwischen den handelnden Personen und vielleicht zumindest Teilen der Fans?
Ja, absolut. Und unter Edin Terzic hatte man den ein oder anderen Moment, wo es da halt auch wieder Momente gab, die aufeinander zugeführt haben, was das Ganze angeht. Ne? Es war in dieser ganzen Edin Terzic-Zeit halt auch, wo hoffe ich jetzt zumindest, dass ich jetzt nicht zeitlich durcheinander komme, aber wo es den schwer erkrankten Fan beim BVB gab und die Mannschaft da immer wieder auch sich die Fanutensilien genommen hat oder von den Fans die Utensilien gekriegt haben, was so kleine Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft dann halt waren. Und auch so war da halt einfach ein Stückchen mehr Identifikation. Ne? Und Identifikation hat man mittlerweile mit denen, also wenn man in den Kader schaut, eigentlich mit den wenigsten Spielern. Also mit wem will man sich als BVB-Fan da noch großartig identifizieren? Emre Can ist Kapitän, ja, aber ist auch eine streitbare Figur unter den BVB-Fans. Wobei der in dieser Saison eigentlich gar nicht so viel Kritik an seiner Person unbedingt zulässt. Ne, dann ist Julian Brandt ist ewig da, aber den wird niemand jemals großartig als Identifikationsfigur ansehen. Für mich persönlich, ich feiere noch Nico Schlotterbeck, weil der sich in Zweikämpfe reinwirft, das Publikum anpeitscht und so diese kleinen Momente, die den Spieler dann halt ein bisschen näher an dich ranbringen. Aber ich muss nicht nochmal eine Sekunde länger nachdenken, aber ich glaube, das ist schon so ziemlich das Ende der Aufzählung. Ne? Und die hast du dann halt nicht. Und Edin Terzic, nochmal, um darauf nochmal zurückzukommen, war, glaube ich, halt auch einer, ne, der hätte das gut leiten können, aber halt auch nicht alleine. Und das ist das, was ich eben, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, solange du nur den Trainer auswechselst, ohne dass ich da jetzt sagen möchte, wir brauchen jetzt noch ganz, ganz viele neue Personen oder sowas, solange du nur den Trainer auswechselst und auf den anderen Positionen immer noch die gleichen Leute sitzen bleiben, da wird es dann, glaube ich, sehr, sehr schwer. Weil du da dann vielleicht äußeren Input noch brauchst, mehr Reibungskraft brauchst. Wie gesagt, die Personalie Sebastian Kehl ist eh umstritten bei dem, was er bisher so vorzuweisen hat. Ja, dann muss einfach mehr geschehen, als immer nur den Trainer auszuwechseln, denke ich.
Edin Terzic hätte ja auch Impulse von außen gebraucht. Also das, also sportlich gesehen gab es da auch keinerlei Weiterentwicklung mehr. Aber du hattest halt immerhin in der Kommunikationsfunktion eines Trainers, die ein Trainer eben auch hat, hattest du jemanden Guten. Und das ist im Fußball nicht so en vogue, aber überall sonst in der Wirtschaft würdest du sagen, bringen wir jemanden in sein Team, der ihm bei den anderen Aufgaben hilft. Weil Kommunikation macht ja schon top, Training, Taktik, geht so, Matchplan, komm, da helfen wir ihm noch ein bisschen. Und ich weiß, dass es ein bisschen schwieriger ist im Fußball, weil es auch wahrscheinlich auch mit Eitelkeiten zu tun hat und mit Hierarchieverständnis und weil das vielleicht auch Edin Terzic nicht so gesehen hätte, dass ihm da unbedingt geholfen werden muss.
Naja, bei Edin Terzic hat sich ja sogar selber die Leute, also
stimmt,
es gab ja sogar die Leute, die er reingeholt
hat. Peter Hermann hat, ne, war das, oder?
Ja, auch, und dann ja auch Nuri, also seinen späteren Nachfolger hat er ja auch mit reingeholt, ne? Nuri Sahin, Sven Bender, die ja dann noch mit reingeholt wurden oder so. Also er war ja sogar ein bisschen beratungswillig, ja, oder hat sich ja dem Vernehmen nach sogar selber die Leute mit reingeholt. Peter Hermann stand erst, glaube ich. Weiß nicht, ob er sofort von Anfang an mit dabei war.
Ich glaube, er kam in einem Winter, weil er auch, glaube ich, erst Pause machen
wollte. Kann auch sein, aber ich bin ja. Ist aber, ändert nichts daran, dass es da ja die Bemühungen zumindest gab. Ich meine aber auch noch nicht mal nur das Trainerteam, das neue Impulse braucht, sondern halt auch die Stufe höher noch.
Und Gauting Sportdirektoren. Ja, ja, das ist du.
Genau. Und dieses Verletzungsthema bleibt halt auch nicht, also das kann auch nicht nur Zufall sein, dass die in Dortmund da alle sich ewig verletzen und dann lange ausfallen. Das kannst du mal eine Saison lang haben, dass dir mal die Scheiße am Fuß klebt. Aber dass das immer wieder passiert, ne, und man da immer wieder so vielen Spielern hinterherläuft, bis die wieder fit sind, kann eigentlich auch nicht sein. Ich meine, ich bin kein Mediziner und kann diese ganzen Sachen auch nicht richtig deuten und analysieren oder so, aber von außen betrachtet ist es halt seltsam, dass dann immer Muskelverletzungen auftreten, die dann auch immer lange brauchen, bis sie wieder da sind und so weiter. Schwierig.
Ja, ja, definitiv. Also es gibt sehr, sehr viele Themen beim BVB und gleichzeitig aber halt auch immer wieder, man sieht ja schon das Bemühen, was zu verändern. Es ist halt nicht so radikal, wie es sich vielleicht manchen wünschen würden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe auch mit BVB-Fans gesprochen, habe auch viel dazu gelesen und ihr bei Spatzgelb diskutiert das ja im manchmal ausgesprochen und unausgesprochen auch. Es gibt ja quasi Team totaler Umbruch, alle raus, alle entlassen, ist ja einer der besten schwarzgelb.de-Artikel der letzten Jahre, den man auch wirklich im Grunde nach fast jedem Spiel wieder posten könnte. Alle entlassen, vom Vorstand bis zum Trainer, alle raus. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem ist, dass jetzt gebt ihnen doch mal Zeit und auch Niko Kovac ist ein super Trainer und aus dem wird noch mal was werden. Wo auf diesem Spektrum verortest du dich?
Ja, alle entlassen das ein bisschen drastisch. Niko Kovac ist ein toller Trainer, ist vielleicht auch ein bisschen drastisch.
Ja, das war polemisch, ich gib's zu.
Ja, irgendwo in der Mitte würde ich halt schon sagen. Wahrscheinlich eher noch mit dem Hang zu, gibt den Leuten mal ein bisschen mehr Zeit. Weil, wie gesagt, ich einfach kein großer Fan davon bin, in der ersten Trainerdiskussion dann wieder direkt an Stühlen zu sägen oder so. Jetzt fing das bei Niko Kovac auch schon wieder an, als es da die ersten Sachen gab. Dann hieß es schon, ja, ist der denn jetzt wirklich für die Zeit nach dem Sommer der Richtige? Und dann wurde wieder darüber diskutiert, ob das überhaupt der Plan ist, dass man den dann halt mitnimmt und so. Ich hoffe, also wäre es nicht Niko Kovac, würde ich da eigentlich jetzt auch sagen, gib ihm mal noch mehr Zeit. Man merkt, glaube ich, dass ich jetzt nicht so der größte Fan von Niko Kovac bin. Aber das liegt mehr daran, als dass ich da jetzt nicht so die größten Umbruchschancen mit Niko Kovac an der Seitenlinie sehe. Ansonsten, ne, ich hätte Nuri Sahin gar nicht, also ich hielt Nuri Sahins Entlassung gar nicht für so sehr alternativlos, wie es häufig getan wurde. Ja, Gesetze des Marktes und so weiter, blablub.
Ich weiß nicht, ob der danach auch nicht, wenn man ehrlich ist.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob der BVB mit Nuri Sahin jetzt gerade viel schlechter dastehen würde als jetzt gerade.
Aber wir wüssten halt nicht, dass sie ohne Nuri Sahin auch so schlecht dastehen würden.
Das stimmt. Das ist
halt das Problem.
Das ist zumindest versuchen, ja.
Das ist der Fußball, dass du nie die Gegenthese beweisen kannst. Du kannst nie sagen,
das stimmt, leider.
Wäre es besser gewesen. Aber das ist ja genau das Thema. Wir kommen eigentlich immer bei einem Kernthema raus, nämlich Zeit. Und die hat der BVB eben nicht.
Ja, das ist das Schwierige. Und deswegen brauchst du irgendwas, was sowohl kurzfristig als auch mittelfristig Änderung reinbringt. Und dann sind wir wieder bei der eierlegenden Wollmilchsau.
Genau. Ja, genau. Und ehrlicherweise glaube ich auch, also neben dem, dass du extremes Glück haben musst, dass das funktioniert. Also selbst bei der größten Erfolgsgeschichte jetzt über die letzten Jahre hingesehen bei Eintracht Frankfurt, wenn du da im Detail hinguckst, meine Güte, hatten die da manchmal Glück. Die sind auch Elfter geworden, aber dann haben sie sich über die Europa League für Champions League qualifiziert und so weiter und so fort. Und auch bei so einem Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart oder Leverkusen mit Xabi Alonso, also A, wissen wir noch gar nicht, ist das beständig über die Trainer hinaus, müssen wir noch rausfinden. Und B, auch da sind sehr, sehr viele Dinge zusammengekommen. Also vorhin, als wir über die vermeintlich fehlende Qualität im Kader von BVB gesprochen haben, da habe ich schon kurz drüber nachgedacht, wie man den Leverkusener Kader eigentlich bewertet hat, bevor die ihre Meisterschaftssaison hatten. Experten haben einem da schon gesagt, hier, Grimaldo, der hat was drauf und so weiter, aber andere haben auch gesagt, der ist aber auch schon ganz schön alt, dass sie ihn geholt haben. Und Xhaka jetzt nochmal zurückgeholt aus der Premier League, musste das wirklich sein? Was ich damit sagen will, ist, es ist auch immer sehr viel, wenn du einen Titel holst, dann sagen alle, Mensch, war das ein geiler Kader? Und wenn du damit Vierter wirst oder Fünfter, dann waren die Spieler nicht gut genug und man hätte quasi noch mehr Talent holen müssen. Und das ist...
Ja, und das ist immer dieses retrospektive Bewerten halt. Ne? Du kannst es halt immer, nachher bist du immer schlauer. Ne? Genauso wie meine Nuri Sahin-These da jetzt gerade vielleicht erstmal halbwegs schlau gewirkt hätte, weil jetzt Niko Kovac da keine Bäume ausgerissen hätte. Und klar ist eine Meisterschaft dann eben was alles leichter wirken lässt. Gerade wenn du so durchmarschierst wie es Leverkusen getan hat. Ich weiß nicht, wenn jetzt Edin Terzic damals die Meisterschaft geholt hätte, ob der BVB-Kader da jetzt so leuchtend dagestanden hätte.
Doch, auf jeden Fall. Natürlich. Haller macht den Elfmeter rein, der wäre für immer, du hättest
ganz Körpertattoo
von ihm. Das, ja, nee, das ist so im Nachhinein.
Ja, das ist schon richtig.
Aber das Ding ist, und das ist natürlich was beim BVB leichter hergesagt ist, weil im Alltag ist es schwierig, es durchzuhalten, aber du schaffst es auch, du kannst es auch ohne Titel schaffen, Zufriedenheit zu erzeugen, über die Art und Weise, wie gespielt wird. Das ist viel, viel schwieriger beim BVB als beim VfB Stuttgart, weil die VfB-Fans sind ja erstmal einfach nur froh, dass sie nicht absteigen. Und jetzt spielen sie auch noch guten Fußball, also es ist eigentlich total ungerecht, dass die so viel Gutes auf einmal bekommen. Die wären ja schon mit viel weniger zufrieden gewesen. Hätte nicht Bruno Labbadia mit denen 13. werden können, dann wären die ja auch genauso happy gewesen wie jetzt. Die können sie ja gar nicht fassen. Beim BVB ist das nicht möglich. Beim BVB muss dann der Fußball schon sehr, sehr gut sein, dass du dich damit abfindest, dass du damit wieder nur Vierter wirst oder wieder nur Dritter und eben Bayern oder Leverkusen dann trotzdem Meister wird. Also mir ist schon klar, dass es schwieriger ist, beim BVB das zu erreichen, aber es ist ja auch
möglich.
Wobei
ich auch glauben würde, dass du, wenn du eine Idee für Offensivfußball hast, ne, gegen tiefstehende Mannschaften erst recht, und dann halt so, ne, das Westfalenstadion kriegst du teilweise auch recht leicht über kleine Aktionen. Ne? Das hast du ja auch in vielen Spielen schon gesehen. Und wenn es nur eine Julian Riasson ist jetzt auch kein hochbegnadeter Fußballer, ist aber trotzdem einer, den ich eben vielleicht vergessen habe, als ich über Identifikationsfiguren geredet habe.
Ja.
Nicht, weil ich mich mit ihm nicht wegen Identifikation so an sich, aber weil der sich halt in alles reinhaut. Ne? Und mit dem kriegst du das Westfalenstadion. Mit einer gelungenen Grätsche oder sowas, da freuen sich die Leute im Westfalenstadion dann eben auch doch nochmal drüber.
Und jetzt sind wir aber an einem ganz entscheidenden Punkt oder an einem ganz interessanten Punkt zumindest. Denn ich habe auch neulich wieder ein altes Interview von Sebastian Kehl gesehen. Da hat er noch gesagt, ja, wir wollen Leute holen, die eben die richtige Mentalität haben. Wir wollen Malocher-Fußball spielen. Stimmt, das hat er da nämlich gesagt. Und später habe ich, also das war dann im anderen Kontext, habe ich ein Halbzeitinterview von ihm gesehen, nach dem Spiel war es ein Interview, wo er nach einem verlorenen Spiel gesagt hat, ja, wir hätten noch mehr Flanken schlagen müssen und da sind zu wenige Bälle in den Strafraum gekommen. Und da dachte ich mir, vordergründig betrachtet hat er recht, weil es stimmt ja, was du sagst. Du kannst mit der Grätsche das Westfalenstadion anzünden. Und vordergründig betrachtet ist dann Julian Riasson genau der richtige Spieler für euch. Aber etwas weiter gedacht würde ich die These aufstellen, Julian Riasson ist nicht der, der eine Idee hat, wie man in den Strafraum kommt, wenn es nicht die Flanke sein soll. Sprich, er hat nicht die Lösung gegen tiefstehende Gegner und eigentlich ist er dann doch genau der falsche Spieler für den BVB und wurde geholt von jemandem, der aber genau sowas feiert.
Ja, du wirst nicht mit 11 Julian Riassons wirst du wahrscheinlich auch nichts reißen. Ne? Aber es ist halt eine Mischung, die du dann halt brauchst. Ne? Also ja, Das ist schon richtig, dass Julian Riasson jetzt nicht der technisch feine Spieler ist, der dann eben die Spieleröffnung dann noch mit dabei packst. Aber davon brauchst du ja auch nicht 11, sondern nimmst du halt Julian Riasson und Emre Can kann das eben beschriebene ja auch gut um das Westfalenstadion zum Beispiel damit reinholen. Das hat er jetzt auch schon ein paar Mal geschafft, in der Champions League zum Beispiel mit gelungenen Ballwiederholaktionen und so. Und dann garniere es oder mach's besser andersrum. Such dir einen technisch gestalteten Weg, Fußball zu spielen und garniere es mit Julian Riasson und Emre Can. Also garniere es mit solchen harten Arbeitern, die dann eben solche kleinen Sachen noch reinholen oder sowas. Aber ich wollte damit aber ja auch nur sagen,
ja,
dass es gar nicht so fürchterlich schwer ist. Schwerer als in Stuttgart vermutlich, aber die Leute in Dortmund abzuholen.
Ja, aber trotzdem frage ich mich, ob nicht dieser Ansatz, diese Vorstellung von den Workern und den Künstlern, den Artists, ob die nicht ein bisschen überholt ist. Also lass es mich mal so fragen. Was verbindest du mit Florian Wirtz? Wenn ich dir den Namen sage, woran denkst du als erstes?
Kartoffeln auf die Eins.
Und sportlich?
Ja, ordentliche Offensivqualität, ne? Also Tore, Erfolg, damit wahrscheinlich auch einhergehend.
Und dann hat man wahrscheinlich Dribblings vor Augen.
Dribblings, Schnelligkeit, ja.
Schöne Pässe.
Ja, Dynamik, Pässe, ja.
Und was ist jetzt, wenn ich dir sage, dass Florian Wirtz mit weitem Abstand der Spieler in der Bundesliga ist, der die meisten Zweikämpfe gewinnt? Oder anderes Beispiel. Mario Götze in der Saison 22/23. Bei Mario Götze denkt man an, natürlich 2014, aber man denkt an Technik, man denkt an Pässe, man denkt aber auch so ein bisschen an Verletzung. Das sind so die ersten drei Dinge. Saison 22/23, laufstärkster Spieler, ligaweit, über die komplette Saison, Mario Götze. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir auch oft so Schubladen haben für Spieler, in die wir die packen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Schublade, in der wir einfach behaupten, man kann nicht gleichzeitig ein guter Offensivspieler sein und grätschen. Und ich glaube, dass das nämlich nicht stimmt. Ich glaube, es gibt diese Spieler. Ein Angelo Stiller zum Beispiel bei Borussia Dortmund, der würde mit seinen Aktionen das Stadion genauso anzünden wie Julian Riasson, aber er hat noch eine Spieleröffnung.
Ja, stimmt. Nico Schlotterbeck wäre vielleicht auch noch beim BVB jetzt auch noch einer, der auch beides könnte. Ne? Der hat eine tolle Spieleröffnung und eben auch diese Zweikämpfe drin, den hatte ich ja eben auch schon positiv genannt. Klar, also das ist natürlich der Idealfall, wenn du was hast, wenn du eine Mannschaft mit oder mehrere Spieler hast, die beides verkörpern und mit denen beides geht, klar.
Und das glaube ich nämlich, könnte der Weg sein. Und ich weiß aber nicht ehrlicherweise, ob Lars Ricken und Sebastian Kehl in der Lage sind, diesen Weg zu gehen. Weil ich habe den Eindruck, dass die noch mehr in solchen, nennen wir es mal Soft Skills oder Julian Nagelsmann nennt es immer die talentfreien Bereiche, laufen, rennen, grätschen, beißen, denken, was nicht falsch ist, aber wobei man dann manchmal Spieler übersieht, die das vielleicht ein bisschen weniger gut können als eben die Rani Khediras dieser Liga, aber dafür andere Dinge so gut können, dass es reicht, dass sie das Talentfreie auf 95% gut machen. Und in die Richtung könnte man vielleicht eine Transferpolitik auch drehen. Aber wie gesagt, ich habe auch Zweifel, ob die das können, weil ich will denen nicht zu nahe treten und so weiter. Ich kenne die beiden ja nur von der Arbeit, die ich bewerten kann. Aber eben auch, wenn ich so Interviews höre, dann ehrlicherweise klingt das schon immer sehr simpel,
ja.
wenn über Spiele geredet wird.
Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, es ist ein spannender Ansatz, ja.
So,
also, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich hätte auch meine Zweifel daran, also würde dir da zustimmen. Aber vielleicht hören sie das ja und überdenken ihre Einstellung.
Vermutlich. Ja, weiß ich nicht. Das eigentlich Irre ist ja, dass das eigentlich ja gar nicht möglich sein dürfte in der modernen Scouting-Welt, dass man gewisse Qualitäten von Spielern nicht sieht. Und wahrscheinlich ist es auch auf den Charts, wenn die Spieler verpflichten, auch mit drauf, wie viel die laufen, wie viele Sprints die anziehen und so weiter und so fort. Vermutlich ist eine der Schwierigkeiten in diesem Wust an Informationen, die man über Spieler hat, dann die rauszusuchen, die für einen wichtig sind und dann aber auch noch die zu holen, die dann auch aus den richtigen Gründen zum BVB kommen und nicht nur, weil sie Geld verdienen wollen und weil sie Champions League spielen wollen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was anderes dahinter ist. Also es ist sehr wahrscheinlich auch viel komplexer noch, als ich es jetzt hier gerade dargestellt habe.
Ja, ja.
Aber jetzt, wenn wir dann langsam zum Schluss kommen wollen, jetzt sprechen wir ja gerade über den BVB, der Elfter ist, der 35 Punkte hat, damit 10 Punkte Rückstand auf die Champions League hat. Champions League extrem unwahrscheinlich. Man spielt jetzt dann gegen Barca in der Champions League. Ich meine, irgendwie würde es auch zum BVB passen, wenn man hier weiterkommen würde. Man wird trainiert.
Ja, und das eine Aufeinandertreffen war ja auch nicht so schlecht. Ne? Also im Westfalenstadion war man jetzt nicht so weit weg vom Barcelona.
Ja, also wie gesagt, aber das Ding ist ja, wir müssen ja mal in eine Lage kommen, in der wir uns von den kurzfristigen Ergebnissen lösen und versuchen. Ja. Und deswegen habe ich ja versucht, quasi die ganze aktuelle Situation, also jetzt kommen wir nochmal, aber kurz drauf. Also man hat eben diese sportliche Situation in der Tabelle. Man hat einen Trainer, der für anderthalb Jahre verpflichtet wurde, der aber schon qua der ganzen Trainerfindung irgendwie umstritten war ab Tag 1 und auch vielleicht wegen seiner Vorgeschichte. Was ist denn dein Eindruck? Wo wird es hingehen beim BVB? Wird man es schaffen, jetzt auf einen Zeitraum von einem Jahr gesehen, irgendwie diesen Kreislauf zu durchbrechen und den Impuls von draußen zu kriegen?
Ach, es ist so schwer, weil man jetzt in den letzten Jahren auch schon so oft die und die Einstellung hatte und schon ein paar Mal gedacht hat, jetzt ist es soweit und dann doch wieder irgendwie enttäuscht wurde. Ne? Sei es jetzt, weiß ich nicht, ne, kurz vor der Meisterschaft, vor der Fastmeisterschaft oder nach dem Wembley-Finale oder so, ne, und mit Kadern, die auf dem Papier auch erst gut aussahen, als man sich vor der Saison angeschaut hat, so könnten wir spielen und die hätten wir dann noch auf der Bank und so, das sieht schon ganz gut aus. Und deswegen ist man so ein bisschen, oder bin ich, kann das ja nicht allgemeingültig sagen, bin ich so ein bisschen gezeichnet von diesen Erfahrungen der letzten Jahre. Es fehlt ein bisschen der Glaube daran, dass das jetzt einfach so schnell wieder nach oben gehen wird. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, wie viel sich wirklich ändern wird. Also sowohl von dem, was man relativ direkt sehen kann, weil es Personalentscheidungen sind, wo sich was dran orientiert, als auch bei den Sachen, die man ja nicht jetzt direkt im Sommer sehen können wird, sondern dann vielleicht im Laufe der Zeit mal mitkriegt, was die Abläufe, was das Umfeld des BVB und sowas alles angeht. Im Moment bin ich eher skeptisch, wenn ich ehrlich bin, dass da jetzt auf einmal im Sommer das Richtige rausgeholt wird. Aber wie gesagt, da sind auch viele Enttäuschungen der letzten Zeit mit dabei oder viele Enttäuschungen. Hast schon recht mit dem, was du eben gesagt hast, ne, mit den Fast-Erfolgen, die man ja trotzdem hatte. Ne, deswegen ist Enttäuschung immer so ein schwieriges Wort. Ne, aber mit den
ich weiß nicht natürlich, dass ich das aus einer Situation heraus sage, in der mein Herz nicht daran hängt. Also das ist das. Ich weiß auch, dass es das Letzte ist, was du willst, dass irgend so ein Dude der gar nichts mit deinem Verein zu tun hat, dir sagt, Mensch, so schlecht war es doch gar nicht. Ihr wart doch über im Finale. Guck mal, wie schön die von Real sich freuen, Mensch. Ich weiß, also jeder hasst diese Leute.
Nein, aber es ist ja im Grunde nicht verkehrt. Also es tut ja auch manchmal gut, das so zu sehen und dann auch nochmal darauf zu schauen, dass man ja jetzt, ne, da ja auch was erreicht hat, zumindest in diesen Situationen. Ne, das ist was, was man in der eigenen Fansicht dann halt irgendwann ein bisschen so aus dem Auge verliert und auch wenn man ewig in der Bubble ist, dass man es halt nicht mehr so genau sehen kann zu dem und dem Zeitpunkt. Aber was trotzdem ja auch irgendwie dazugehört, dass man es auch mit bewertet. Deswegen fand ich das ganz gut. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, insgesamt war ich schon relativ fertig damit, dass ich eher skeptisch bin. Mhm. Weil es halt auch einfach so komplex zu sein scheint beim BVB und es einfach so viele Sachen sind, die vor allen Dingen kurzfristig schwer umgestellt werden können, glaube ich.
Ja, also im Großen glaube ich das auch. Im Kleinen glaube ich aber, dass wir da unterschätzen, wie wenig es dann doch manchmal braucht. Du brauchst einen guten Trainer und zwei gute Transfers. Denn klar gibt es Probleme im Kader, aber der Kader ist nicht so schlecht. Und ja, das ist nicht der Kader, mit dem du Meister wirst. Das ist leider so, aber den Kader hatte Dortmund ehrlich gesagt auch in den Meistersaisons nicht. Das wussten wir alle damals nicht. Weder in der ersten noch in der zweiten. In beiden war es unerwartet. Es war eine Anomalie, dass Dortmund Meister geworden ist. Und später hat man nochmal die Anomalie geschaffen, dass man quasi so weit vor Bayern war und dann aber doch noch abgefunden wurde, weil die ihr eigenes krankes Drehbuch geschrieben haben. Also das mit der Flick-Saison war natürlich, also auch aus Dortmunder Sicht, besonders heftig. Aber mein Gefühl ist auch kein gutes, ehrlicherweise, für den BVB. Ich glaube, die Zeit des Duos Bayern-Dortmund, wo man eh schon diskutieren könnte, ob das wirklich so war in den letzten 10 Jahren, das ist jetzt vorbei. Es ist jetzt wieder mindestens ein Dreikampf. Ich glaube, es ist, also Ende der 90er waren es ja Leverkusen, Bayern, Dortmund, die Liga dominiert haben. Ich denke, jetzt sind es erstmal Leverkusen und Bayern. Und dann muss sich Dortmund quasi mit einer Reihe von Vereinen darum schlagen, wer dann da der Dritte ist. Aber Dortmund ist in der Pole Position durch die ganze finanzielle Ausstattung, Club-WM und so weiter und so fort. Und dann braucht es aber einen Impuls von außen. Also es braucht definitiv einen guten Trainer, deswegen glaube ich auch nicht, ohne ihm persönlich was Böses zu wollen, aber deswegen glaube ich nicht an Niko Kovac, weil dann hätten wir auch jetzt schon mehr Effekt gesehen, den würde nämlich ein solcher Trainer mitbringen, der wirklich einen Impuls setzt von außen und es braucht 2, 3 Transfers, ihr braucht einen Paul Nebel, also so ein, entweder Paul Nebel selbst oder eben so ein Spieler, der kann dribbeln, der kann flanken, der hat die zweitmeisten intensiven Läufe in der Bundesliga, also auch wieder so ein Spieler, wo man sich denkt, ah ja, ganz netter Trickser, aber ein bisschen schmächtig, aber ja, der läuft ja aber einfach die Feld rauf und runter, allein das werdet ihr lieben, holt ihn euch einfach und dankt mir später. Solche Spieler, davon brauchst du 2, dann nimmst noch einen Paul Wanner mit dazu, keiner erwartet was von ihm, vielleicht aber schafft er es, vielleicht auch nicht, dann wird er weiterverkauft. Also man muss auch nicht immer ins höchste Regal greifen. Ich glaube, es ist möglich. Und irgendwie, jeder, der jetzt nicht Schalke-Fan ist oder die-hard Bayern-Fan, der wünscht es sich doch auch. Das ist, also wir wollen doch jetzt nicht wirklich, dass das Spiel Bayern gegen Leverkusen einen eigenen Namen bekommt. Jetzt haben wir uns so lange über den Klassiker lustig gemacht, jetzt will ich aber auch, dass der Klassiker bleibt, verdammt. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja, das wäre so mein Eindruck dazu. Da war jetzt nicht mal mehr eine Frage drin gestanden. Schau, so zerflattert ist jetzt schon die Sendung hinten raus.
Ja, das Einzige, also was bei, also ich kann es mir mit Niko Kovac eigentlich auch nicht vorstellen. Ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das überhaupt der Plan war. Ne? Diese 1,5 Jahre, da schüttel ich dann höchstens mit dem Kopf, dass man sich dann auch mit darauf eingelassen, also dass das von Anfang an auch klar war.
Dann aber ist es nicht klar, dass Niko Kovac das fordert? Also
dass der BVB es dann mitmacht.
Ja, wen hätten sie denn holen sollen? Ich weiß, ich habe die Tolberg-Diskussion bei euch gehört bei Auf Ohren. Also ja, kann man in der letzten Folge nochmal nachhören, der hätte es dann sein sollen, nach der Meinung von manchen von euch. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bin ich mir auch nicht so sicher.
Weniger Punkte hätten wir jetzt vermutlich auch nicht viele.
Ja, das kann ich, ja, aber dann lieber ganz out of the box denken und irgendwie gucken, ob du einen Benny Hofmann zurückholst, der irgendwie im Nachwuchs ganz tolle Arbeit geleistet hat beim BVB. Das heißt für den Profibereich rein gar nichts, also kann auch ganz fürchterlich schief gehen. Und ich weiß auch nicht, unter welchen Umständen er von Dortmund zu Mainz gewechselt ist, aber der hängt da im NLZ rum, trainiert die U19, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Der würde wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn man sagt, also könntest du es jetzt auch mal ein halbes Jahr probieren und dann gucken wir mal, ob du was anzündest. Oder macht's halt so wie immer und holt euch halt den Mainz-Trainer wohin.
Auch schon länger nicht mehr gemacht, auch das könnten wir doch jetzt nochmal probieren.
Ja, das ist natürlich, diese ewige Repetition des Immergleichen ist natürlich das Problem auch vom BVB. Auch, ja. Der BVB ist da ja quasi bei seiner Entscheidungsfindung, bei Personalentscheidungen ist der BVB ja wie so ein beliebiger Popsender, Bayern 3 bis SWR 3 oder bei euch dann WDR, ist es 3, weiß ich gerade gar nicht.
Gibt's auch, 2, 1, 1 live.
Es sind die immer selben Lieder zur immer gleichen Uhrzeit, aber irgendwie hören es dann doch alle. Keiner, man fragt sich warum. Fanny, wir sind natürlich grandios daran gescheitert, irgendwie das zu entwirren, was da beim BVB da ist. Aber es war, ich bin total dankbar, dass du dich darauf eingelassen hast, dass wir mal anders darüber sprechen, auch auf die Gefahr hin, dass wir hier so in so eine freie Assoziation reingekommen sind und die großen Bögen aufgemacht haben. Vielen, vielen Dank dir und ich fand's interessant. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback. Bitte versteift euch nicht nur auf die Fehler, die wir heute gemacht haben, irgendwelchen Spielern. Aber ich bin sehr gespannt, wie diese Folge hier ankommt. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch drauf auf das Feedback. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, seid gnädig, was die Fehler angeht. Es ist spät,
tatsächlich. Ja, tatsächlich. Vor allem, ich glaube, in unseren Köpfen ist es noch ein bisschen später, als sie hier tatsächlich auf der Uhr gerade ist. Zumindest habe ich den Eindruck gewonnen. Es ist halt eine anstrengende Zeit gerade. Und meine Güte, wir haben sogar auf das Länderspiel verzichtet für diese Aufnahme. Also da seht ihr mal komplette Hingabe, liebe Hörerinnen und Hörer. Wobei ich ja eigentlich gar kein Nationalmannschaftsbashing machen wollte. Also Deutschland gegen Italien kann man schon mal gucken. Werde ich auch noch nachgucken. Dazu gibt es nämlich bald eine Folge. Also danke dir, lieber Fanny. Ich werde verlinken, wo man euch hören kann. Auch für Ohren natürlich immer sehr empfohlen hier im Rasenfunk. Danke dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ihr wisst ja, alles, was wir hier machen, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf das neue Konto. Es ist verlinkt in den Shownotes und in dieser Folge möchte ich danken Mike, Rotzeit 1900, Klüsen vom Köpenicker FC, Danny aus der Steiermark, Thorsten Wiese und Alexander Hack, der Große, den hatte ich doch neulich schon. Naja, so läuft das hier manchmal mit dem Zufallsprinzip. Danke für eure Unterstützung und euer Feedback. Wenn ihr eben solches habt, dann geht doch auf mitmachen.rasenfunk.de. Dort im Forum kann man ganz hervorragend diskutieren und abonniert doch sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir hier anbieten. Wir sprechen zum Beispiel über die Länderspiele im Nationalteams-Feed. Es gibt im Tribünengespräch-Feed eine Sendung zu dem Polizeikostenurteil. In der Ligatour haben wir gerade über die zweite Liga gesprochen, über Fortuna Düsseldorf und Achtung, was zum Gruseln, Schalke. Und wir haben über die Bundesliga der Frauen auch schon gesprochen. Alle diese Feeds bitte abonnieren. Bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.